Hallo Kuna.
Hallo Marie.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal aufgenommen vor einem halben Jahr und da hat die Materie, der materielle Träger uns im Stich gelassen. Und mein Computer hat die Aufnahme bis 38 Minuten aufgenommen und dann war nichts mehr da. Dabei haben wir fast 3 Stunden gesprochen.
Ja, das Medium, ne? Das ist manchmal ein Problem, der Kanal oder die... Das Recording, ja klar. Ja, so war das tatsächlich. Aber es war natürlich trotzdem eine schöne Begegnung. Und ich bin auch froh, dass wir heute jetzt über ein anderes Thema sprechen.
Genau, weil wir uns entschieden haben, dass über das gleiche Thema zu sprechen eigentlich gar keinen Sinn machen würde. Mhm. Genau. Gunnar, würdest du dich vielleicht selbst mal ganz kurz vorstellen? Also, was du machst oder woran du gerade arbeitest?
Nicht, wo ich herkomme.
Wo du herkommst, gerne, wo du herkommst.
Naja, das ist ja bei deinen Gästen ganz wichtig, glaube ich, dass man weiß, wo aus welcher Sphäre kommen sie eigentlich, welcher gedanklichen oder künstlerischen Sphäre kommen sie. Bei mir ist es so, ich fange ruhig mal ganz schnell vorne an. Ich habe irgendwann vor vielen Jahrzehnten studiert, englische Sprache und Kultur, Politik, Wissenschaft und Pädagogik, denkend, dass ich Schullehrer werde, was ich dann aber nicht wurde. Sondern ich dann die Lust an der Wissenschaft entdeckt habe, dann relativ schnell promoviert habe nach dem Staatsexamen, dann glücklicherweise eine Hochschuldozentur, also das nannte sich damals wissenschaftlicher Hochschulassistent, wurde für 6 Jahre, wo ich dann auch langsam meine Interessen ein bisschen wegbewegen konnte von der Literaturwissenschaft, die ein bisschen meine Leidenschaft war, also nicht so sehr die Sozialwissenschaften, hin zu den Medienwissenschaften. Und dann habe ich habilitiert. Dann kam eine längere Phase, sage ich mal, prekären Berufsdaseins in verschiedenen Sphären. die kann ich vielleicht überspringen. Unter anderem auch mehrere Jahre als Texter und Konzeptionen der Werbung gearbeitet. Aber dann doch wieder zur Hochschule zurückgefunden. Zunächst Vertretungsprofessuren in Siegen, Dortmund, Lehraufträge in Volkwang, Universität der Künste. Und dann zum Schluss 11 Jahre lang an der Hochschule Trier im Fachbereich Gestaltung, wo ich eine Denomination hatte, Theorie und Praxis des Intermedialen. Das war ein Mediengestaltungsstudiengang. Mhm. Ja, und ja, daraus hört man auch, dass meine Interessen eigentlich bis heute in diesem Bereich, im weitesten Bereich, muss man sagen, des Medialen sich bewegen und ich doch sehr stark, das wird man vielleicht heute auch merken, geisteswissenschaftlich vorgeprägt bin. Ja, vielleicht reicht das. Und ja.
Ja, und du hast aber auch immer durchweg Bücher geschrieben und veröffentlicht, die auch neben deiner Tätigkeit als an den Hochschulen.
Ja, vor allem in den letzten Jahren ist das natürlich die Schlagzahl höher geworden tatsächlich, also die Produktivität hat zugenommen. Ja, das ist tatsächlich eine sonderbare Selbsterziehung, würde ich das mal nennen, dieses Schreiben. Und das wird ja vielleicht heute auch ein Thema sein, die Beziehung zur Sprache, sei sie eine gesprochene wie heute vielleicht, was deine Leidenschaft ist, einen Podcast zu machen, mit Menschen zu sprechen und aber auch das Schreiben.
Ja.
Es ist für mich ein großer, wichtiger Punkt, Intensitätspunkt und wo ich mich belebe tatsächlich.
Ja, genau, da wollen wir heute drüber sprechen, weil du schreibst gerade an einem Buch, das kannst du vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen, aber du hast auch gerade, also du schreibst ein Buch nach dem anderen, du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Ästhetik des Oralen, rausgekommen bei... Erinnere mich, im Morge.
Edition im Morde.
Im Morde, genau, Edition im Morde.
Kleiner Verlag, der aber, wenn sich jemand interessiert, über den Reimer Verlag vertrieben wird. Also wenn ihr das sucht, liebe Zuhörer, dann auf die Verlagsseite von Reimer.
Oder die Krake Amazon, ne?
Ja, genau, oder... Was aber ich nicht empfehle, Amazon, da findet man es auch, aber das soll man ja nicht tun.
Genau, das boykottieren wir ja. Genau, also Ästhetik des Oralen und jetzt das Buch, an dem du jetzt gerade schreibst, hat auch mit Oralität insofern zu tun, weil es um Sprechen geht. Und Sprechen ist ja nun mal ein oraler Akt, aber nicht nur um Sprechen, sondern auch um Schreiben und um die Lust und den Schmerz beim Schreiben. Ne? Sprachlust, Sprachschmerz ist der Arbeitstitel.
Darf ich erzählen, wie das zustande kam?
Ja.
Ja, tatsächlich waren wir ja im Spätsommer, hattest du in meinem noch Manuskript gelesen, Ästhetik des Oralen, und warst von einigen Passagen ganz angetan. Und nach einer Zigarettenpause kamst du auf mich zu und meintest, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu schreiben über Sprachlust. Ja, das wär, war sozusagen diese Kombination, das Sprechen und das Orale. Worauf ich dann einen Moment zögerte, weil ich mir darunter noch gar nichts vorstellen konnte, aber ich spontan dann nach einer kurzen Meditationspause sagte, dann müsste es aber auch um Sprachschmerz gehen. Genau, und das Buch handelt jetzt tatsächlich von Sprachlust und Sprachschmerz. Das ist der Arbeitstitel, vielleicht ist auch der Endtitel, man wird sehen. Und ja, du bist auch schon gut fortgeschritten, würde ich sagen, und ja, und es macht große Freude und das ist vielleicht auch ein Thema vielleicht heute, dass in diesem Fall du, Marie, mir ein Wort gesagt hast und dieses Wort etwas ausgelöst hat. Ja? Ein Nachdenken darüber, was ist denn das Sprachlust? Und das ist in der Tat auch durchaus mit Problemen behaftet, auf das wir vielleicht zu sprechen kommen werden. Und noch größer die Sprachschmerz. Ja? Also wenn immer ich jetzt mit wenigen Leuten nur das erwähnt habe, dann ernte ich eigentlich immer ratlose Blicke zunächst.
Zur Sprachlust oder zum Sprachschmerz? Oder
zu beidem, aber vor allen Dingen zu Sprachschmerz.
Das ist interessant. Mhm. Also du erntest ratlose Blicke, weil dein Gesprächspartner nicht ganz klar ist, was mit Sprachschmerz gemeint sein könnte.
Ja, offenbar ist es so, dass so ein vorbewusstes Denken den Menschen sagt, dass es mit Sprachlust funktioniert, dass es das gibt. Und Sprachschmerz nicht. Also der Schmerz ist immer irgendwo im Herzen, im Bauch, auf der Haut, im Kopf, aber nicht in der Sprache. Die Sprache ist allenfalls der Repräsentant dieses Schmerzes, aber nicht der Schmerz selbst. Hm. Und dieser Bezug ist jetzt vielleicht zu reflektieren. Als das Wort dann auf mich zugekommen war, habe ich natürlich auch in Google eingegeben, Sprachlust, und dann findet man vielleicht nicht überraschend vorwiegend Sprachschulen, die also Fremdsprachunterricht vermitteln. Man muss eine Lust an einer Fremdsprache haben, um sie zu lernen, sonst kann man sie nicht lernen. Ja? Nun gut, aber darum geht es bei mir nicht. Ah, das ist klar. Es geht. Natürlich war das auch ein bisschen deine Intention, weil du meine Sprachlust gespürt hast, weil du gedacht hast, das ist der Mann, der kann da was zu sagen. Ja, ja.
Genau.
So war es doch, oder?
Ja, so war es natürlich. Genau. Und aber auch der Sprachschmerz oder vielleicht nicht der Sprachschmerz, aber der Konflikt mit der Sprache und die Sprache als Nicht-Ganzes und als zerstückelte Sprache, vielleicht als zerstückelter Sprachkörper, kommt in deinem jetzigen Buch Ästhetik des Oralen auch vor und hat da seinen Platz. Und soweit ich weiß, hast du dich nicht erst in diesem Buch damit beschäftigt, also mit zum Beispiel literarischen Produkten der Moderne, die versuchen eigentlich die Sprache auseinanderzunehmen, auseinanderzureißen, zu zerkauen, auszuspucken, Laute auszustößen, eigentlich die Sprache zerstören wollen, was ja was Schmerzhaftes hat. Und natürlich merkt man da, dass sich die beiden Begriffe immer überkreuzen, weil es natürlich eine Lust an der Zerstörung der Sprache gibt. Ne? Also es gibt wieder eine Lust an der Unlust sozusagen oder am Sprachschmerz vielleicht.
Ja, das ist natürlich im Moment noch sehr abstrakt, was wir jetzt sprechen, aber dieser Aspekt der Zerstörung, der Aggressivität, ist ja in der Tat ambivalent. Ne? Und so die Zerstörung selbst kann ja hoch lustvoll sein. Da muss man noch nicht mal Sadist sein, um das schon mal gespürt zu haben an sich selber und auch vielleicht auch eben in manchen Sprachspielen. Ne? Wer ein bisschen launig ist und Sprachspiel betreibt, zerstört eigentlich auch immer Sprache. Nämlich, wenn wir darunter verstehen, die konventionelle Sprache, auf der wir alle ruhen und die wir brauchen, um uns durchs Leben zu schlagen und zueinander zu kommen. Und da gibt es eben eine Lust. Und dann gibt es aber den Punkt, wo einem auch manchmal die Sprache versagt. Und ich glaube, du spieltest an, gerade in Bezug auf das Buch Ästhetik des Oralen, wo es ein Kapitel zu Lewis Carroll gibt, der eben schwerer Stotterer war. Und da thematisiere ich das, wie das Stottern für diesen Menschen wahnsinnig schmerzhaft war, aber er daraus auf sehr sonderbare Wege eine große Lust daraus heraus produzieren konnte, hin zu seiner, jetzt sage ich es mal, Kinderliteratur, die nicht nur Kinderliteratur ist.
Ja.
Aber der Unsinn, den er produziert hat, ist sehr, sehr, sehr lustig und lustvoll und leicht sich voller Aggression.
Mhm. Ja. Genau. Ich dachte, wir gehen vielleicht gleich über zu einem weiteren Thema, von dem ich weiß, dass es dich interessiert und an dem du gerade arbeitest und wo es eigentlich darum geht, dass ein Autor die Lust am Schreiben verliert, beziehungsweise mit dem Schreiben hadert, was auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Und das ist der sehr berühmte Schandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal, wo es eigentlich, wo es zwei Autoren gibt. Es gibt erstmal Hugo von Hofmannsthal, aber er schreibt einen Brief aus der Perspektive eines fiktiven Lord Chandos an den an Francis Bacon. Ist der Text selber, der Chandos-Brief ist 1902 entstanden, aber es ist er spielt sozusagen im 17. Jahrhundert.
Ja, 1602 oder 4, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Und man muss sagen, für Menschen, die sich nicht so ganz vertraut sind, es gibt auch den berühmten Maler Francis Bacon. Der ein Maler des 20. Jahrhunderts, nein, das ist der berühmte Staatsmann und Philosoph Francis Bacon, an den dieser fiktive Brief gerichtet ist, genau.
Ja. Genau, und der Autor, also Chandos, antwortet in diesem Brief auf einen Brief von Francis Bacon, der ihm geschrieben hat, nachfragend, wo denn eigentlich sein nächstes Buch bleiben würde, weil dieser Autor ist 26 zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, und galt als literarisches und dichterisches Genie und hat einige Bücher veröffentlicht, viel Ruhm dafür gekriegt. Und jetzt kommt aber nichts mehr nach. Und dieser Brief ist eigentlich ein Entschuldigungsbrief. Gleichzeitig ist es ein Abgesang auf das Schreiben, weil er sagt, dass er beschreibt sehr ausführlich, wie er seine Fähigkeit zu schreiben verloren hat oder rechtfertigt, warum er eigentlich nicht mehr schreiben kann und warum die Worte versagen. Und es ist eine bisschen paradoxe Situation, weil dieser Brief ja immer auf diesen zwei Ebenen funktioniert, dass wir Hugo von Hofmannsthal haben, der ganz offensichtlich unglaublich große Lust an der Sprache hat und mit viel Sprachlust beschreibt, wie jemand sich dafür rechtfertigt, dass er eigentlich die Lust am Schreiben verloren hat. Also da gehen auch überkreuzen sich auch Sprachlust und Sprachschmerz durch diese beiden Autoren im Text, ne?
Du meinst den Erzähler und den Autor.
Genau.
Ja, das ist eine große Paradoxie. Man könnte sagen, da stimmt Form und Inhalt überhaupt nicht überein. Aber vielleicht können wir auch noch mal zu einem anderen Fall kommen, den ich auch in meinem neuen, noch nicht veröffentlichten Buch behandle, wo das auch so ist. Ja, ich würde dich aber gerne mal zurückfragen, weil ich da meine Zweifel habe. Vielleicht hast du es auch gar nicht so gemeint. Du hast ihm gesagt, dieser Chandos erklärt, warum er seine Sprache verloren hat. Hast du Erklärungen in dem Text gefunden?
Ich finde nämlich keine. Ich habe die Versuche von Erklärungen gefunden, beziehungsweise Symptombeschreibungen, könnte man vielleicht sagen. Also er beschreibt in der Selbstreflexion seine eigene Symptomatik und beschreibt, wo und an welcher Stelle ihm die Sprache eigentlich abhanden kommt oder wo die Worte nicht mehr genügen oder nicht mehr das tun, was sie früher gemacht haben. Also er beschreibt so einen Urzustand oder seinen naiven jugendlichen Zustand, wo die alles zu ihm gesprochen hat und eigentlich die ganze Weltsprache war und die einen Begriff den anderen aufschlüsseln konnte und alles eins war, Materie und Geist, das ist eins, und er hat das Gefühl, alles, was er schreibt, drückt was aus und steht in einem Verhältnis zu dem anderen Geschriebenen. Also, und man kann das sozusagen so hin und her wenden, und das scheint ihm abhanden zu kommen, die Sprache scheint sich irgendwie abzulösen von der Welt.
Ja, so würde ich das auch beschreiben. Also, es ist eine sehr genaue Beschreibung von Symptomen. Und das hast du ja darauf hingewiesen, und er macht das mit sehr, sehr, sehr wortreich und mit sehr, sehr eleganten Rhetorik und
fantastischen Metaphern.
Fantastische Metaphern, hoher Wortschatz und so weiter. Und es gibt nun mehrere Dinge dazu zu sagen. Also auf der Verfallsseite könnte man da etwas sagen, und aber auf der Seite, wo er beschreibt, noch die Phase, als es ihm gut ging, um das mal so auszudrücken. Das ist nämlich auch so, wie er das beschreibt. Man begegnet da in der Beschreibung einem Subjekt, also in der Selbstbeschreibung einem Subjekt, was voller Euphorie ist. Also ich würde fast sagen, da ist ein Zug zum Manischen in dieser Beschreibung drin. Und es gibt einen Satz, der mich da interessiert hat, und da habe ich mich auch gewissermaßen mich wiedererkannt als Geisteswissenschaftler. Ich weiß nicht, ob dich änderst. Da sagt er, ja, es gab den Plan, dass ich die alten Fabeln und Mythen aufschlüssle. Also
entziffern.
Er will also sozusagen als Interpret auftreten. Also das ist sozusagen mein Beruf als Geisteswissenschaftler. Und dann sagt er den Satz, nicht? Es lag dem Plan, ich weiß nicht, und jetzt kommt's, welche sinnliche und geistige Lust zugrunde lag. Das Deuten, eine sinnliche Lust und eine geistige Lust, das ist total rätselhaft und das darum kreist auch in meinem Buch. Wie kann man sich eigentlich diese Lust vorstellen? In diesem Fall am Verstehen von Sprache. Ja, das, wir würden ja sagen, wo findet die Lust statt? Ne? Also in der Sprache, das ist doch was total Abstraktes. Das ist doch total, findet im Kopf statt. Gut, vielleicht im Mund, wenn ich spreche. Da habe ich so eine Selbstaffektion, kann ich da verführen. Und vielleicht auch, wenn ich sie höre, also wenn jemand gut vorträgt, kann ich da dran Lust empfinden. Aber die Sprache selbst, ne, wo ist da die Lust? Aber das fand ich eben erstaunlich. Ich sagte, ja, dass er das auch fragt, welche sinnliche und welche geistige Lust dem zugrunde lag, das weiß er nicht, aber er sagt es. Da gibt es eine sinnliche und eine geistige Lust. Und das fand ich einen sehr bemerkenswerten Satz.
Hm. Es gibt ja aber zwei Arten von Deuten, ne? Also Deuten kann ja heißen, Deuten im Sinne der Auslegung, im Sinne der Interpretation. Und dann gibt es ja eine andere Art des Deutens, nämlich des Zeigens. Und das Zeigen macht ja noch erstmal noch nicht sehr viel als einen Gegenstand zu isolieren von vor einem anderen Hintergrund. Und da gehen vielleicht das Sinnliche und das Geistige noch nicht so auseinander. Weil das Sinnliche und das Geistige sozusagen, der sinnliche Eindruck und die geistige Erfahrung sind eigentlich die gleiche Erfahrung. Und also bei Deuten im Sinne von Zeigen und bei Deuten im Sinne von Interpretieren muss man natürlich irgendwie einen weiteren Schritt machen und dann kommt man in den Bereich der Auslegung und vielleicht löst sich da der Sinn vom Sinnlichen ab.
Wie gesagt, er gibt uns ja keinen Hinweis. Mhm. Ne? Er wirft das,
ist jetzt meine Deutung.
Eine Frage auf. Und ich würde in dem Fall sagen, da er Fabeln und Mythen nennt und bei den Mythen ist es ja klar, dass das verschlüsselte Texte sind eigentlich nicht, weil sie auf Ursprüngen teilweise ruhen, die wir nicht mehr kennen und er auch nicht. Insofern geht es da, würde ich schon sagen, um diese zweite Weise des, nicht des Dahindeutens, sondern des Ausdeutens. Aber wenn ich sozusagen deine Spekulationen in eine andere Richtung bringen darf und ich von mir spreche, würde ich sagen, es gibt auch in dieser erstarrenden oder erstarrten Haltung, wenn man am Schreibtisch sitzt und über dem eigenen Text, der ja immer auch etwas Interpretierendes hat, sitzt, dass man auch in so einen Zustand der Erregung, der Anspannung kommt. Man schwitzt anders tatsächlich. Also man ist tatsächlich auch, obwohl alles ruhig scheint, leiblich doch auch involviert. Mhm. Und selbst wenn ich das Wort Erregung sage, ist das nicht spezifisch und konkret zu machen von mir. Es ist aber sozusagen aus der Erfahrung doch feststellbar. Mhm. Und dass man hinterher auch erschöpft ist und beglückt, erleichtert, bereichert. Ja, und durch, ja. Das ist ganz rätselhaft. Und ja. So könnte ich das auch deuten. Also dieses Involviertsein, ja. Und wo geistig und leiblich nicht so richtig auseinanderzuhalten sind.
Genau, und das scheint er ja aber zu vermissen. Das scheint ihm abhanden gekommen zu sein. Ich musste jetzt, wir haben kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, also ich habe den Chandos-Brief, kannte ich und habe ihn jetzt aber nochmal gelesen. Und wir haben uns gerade beide gesagt, das ist so, ich habe den ganz anders gelesen als beim ersten Mal und du meintest, dir ging es auch so. Was mir jetzt beim zweiten Mal lesen, woran ich ganz stark denken musste, ist dieser Text, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Walter Benjamin, über die Sprache im Allgemeinen und die Sprache des Menschen. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht.
Da geht er davon aus, dass alles Sprache ist. Also nicht nur die menschliche Sprache, sondern alles ist Sprache und die Welt ist erstmal, gibt einen Zustand universeller Expressivität. Und das ist ja ganz ähnlich wie das, was Chandos eigentlich beschreibt. Ne? Alles spricht, alles ist bedeutsam und ist miteinander vermengt. Also es gibt nicht nur die Sprache des Menschen. Und Walter Benjamin in diesem Text unterscheidet eigentlich drei verschiedene Sprachen. Und zwar unterscheidet er die göttliche Sprache, also das schöpferische Wort Gottes, von der menschlichen Sprache, weil er meint, dass die Sprache Gottes, dass da eigentlich jedes Wort ein Name ist, ein Name, der etwas hervorbringt. Also jedes Wort ist auch schöpfend. Und die Sprache der Menschen ist benennend. Und für Walter Benjamin ist das sozusagen die Sprache nach dem Sündenfall. Also es ist natürlich alles hoch aufgeladen. Aber dass die menschliche Sprache eigentlich was verliert von ihrer schöpfenden Kraft. Und dann Und da muss ich jetzt an diesen Schandhausbrief, oder das habe ich darin so stark wiedererkannt, das geht für Benjamin auch mit so einem Verlust einher, weil dann die Sprache eigentlich Geschwätz wird. Oder die Sprache nach dem Sündenfall, die nur benennende Sprache, wird dann Rhetorik oder Urteil. Sie wird einfach Mittel zur Kommunikation und sie verliert was von dieser schaffenden Kraft. Und irgendwie taugt sie dann nicht mehr so oder sie kann nicht mehr das gleiche Gefühl hervorheben. Natürlich kann Walter Benjamin auch nur diesen Urzustand nur erahnen. Er hat den ja nicht erlebt und natürlich schreibt er irgendwie auch so stark metaphorisch. Aber trotzdem unterscheidet er eben die universelle, expressive, schöpferische Sprache von der Sprache des Urteils. Und da wird die Sprache ja eigentlich zum Gesetz. Das könnte man jetzt natürlich gleich mit der Psychoanalyse in Verbindung bringen. Vielleicht lassen wir das erstmal. Aber ich glaube, dass ich habe den Schandhausbrief jetzt so gelesen, dass da eigentlich was ganz Ähnliches passiert. Also, dass er die an sich selber diesen Übergang bemerkt und dass ihm nicht mehr alles zu ihm spricht, sondern dass er eigentlich nur in der Sprache gefangen ist, als würde die symbolische Ordnung oder als würde er verstehen in dem Moment, in der Selbstreflexion, in der Selbstbetrachtung, wo er seine eigenen Symptome betrachtet, dass seine Sprache eigentlich die benennende Sprache geworden ist und diese schöpferische Kraft verloren hat.
Ach ja, das habe ich da nicht rausgelesen. Auch so interessant. Wo ich dir aber ganz und gar zustimme, ist beim zweiten Lesen ist mir sehr deutlich geworden, dass die Krise eigentlich eine psychotische Krise ist. Also was du sagst oder was du beschreibst, als dass die Dinge nicht mehr zu ihm sprechen, ne, so hast du es gesagt, das ist in der Tat bei ihm so, dass er den Kontakt verliert zur Welt, das beschreibt er ja auch, dass die Dinge fast leblos sind, auch ne, er geht zwar mit seiner Familie und er beschreibt kurz, dass er mit seiner Tochter redet, mit seinem Kind und dass er mit dem Pferd ausreitet, um seine Länder anzuschauen, aber es ist, er ist so ein Automat, der funktioniert. Und ich würde das als eine psychotische Krise tatsächlich beschreiben. Das wäre die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung?
Ne? Ja, das würde ich jetzt gerne wissen wollen, ob du meinst, dass er aus der Psychose raustritt oder in die Psychose eintritt, weil man kann es ja auch beide in zwei Richtungen lesen. Also bei diesem Zustand, dass alles zu einem spricht, könnte man ja als psychotischen Zustand beschreiben. Und dann wäre es vielleicht fast eine Krise, dass er seine Psychose verliert.
Da müsste man aber spezifizieren, was meint jetzt zu einem Sprechen. Ich glaube, es erstmal, was ich meinte damit, ist eigentlich das, was wir alle notwendigerweise tun und gar nicht merken. Dass wir nämlich, weil wir mit Sprache durchsetzt sind, wenn wir durch die Welt gehen, die Dinge, die wir alle sehen, wir sind nicht wie Kinder und sagen, ach, das ist jetzt ein Auto, das ist eine Straßenbahn, das ist ein Stein, sondern das passiert automatisch. Wir sind organisiert sprachlich, indem wir schauen, so würde ich das ausdrücken. Und es ist nicht jetzt ein fantastisches Sprechen, diese Dinge, die jetzt plötzlich mir Botschaften senden, sondern sie sind Namen, wenn du das vorhin genannt hast. Ne? Sie sind mal benannt worden. Und das misslingt ihm jetzt, das ist alles leer. Und damit hat er aber auch Kontakt zur produktiven oder kreativen Sprache verloren. Da gibt es einen engen Zusammenhang. Zu Benjamin kann ich nicht so viel sagen, weil ich den Text nicht kenne und nicht weiß, auf was er sich da bezieht und was da originäre benjaminsche Philosophie daran ist oder ob er nur was referiert. Soweit ich weiß, gibt es ja bei ihm dieser Idee eines mimetischen Ursprungs der Sprache. Ne? Also, dass die Sprache ursprünglich mal mimetisch war, also sich abnimmt gewissermaßen von den Weltdingen. Aber hier würde ich sagen, beschreibt der Chandos, und das ist eben das Paradox, er beschreibt es mit Sprache, dass er in einer leeren Welt lebt.
Ja, also es spricht ja noch was zu ihm. Oder er ist ja noch verzückt und versucht eben Verzückungszustände zu beschreiben, aber die erreichen ihn eigentlich nur noch über Bilder. Also er sieht nur noch einzelne Details oder Situationen, die ihn stark affizieren, aber die sind eigentlich in Sprache nicht mehr zu übersetzen.
Ja, das ist genau richtig.
Und das, wenn ich noch ganz kurz nachsetzen darf, in dem Walter Benjamin-Text gibt es eben auch noch eine dritte Sprache und das ist die stumme Sprache der Dinge. Und diesen letzten Zustand, den Chandos dann in diesem Brief beschreibt, den würde ich in diese Sphäre einordnen, dass eigentlich schon noch alles zu ihm spricht, aber die Dinge sprechen auch, aber sie sprechen eben nicht, sie sprechen mit stummen Worten. Und das ist eigentlich der Moment, wo er die Fähigkeit verliert zu schreiben. aber nicht mehr zu hören. Ne? Also er kann noch was aufnehmen, aber er kann es nicht mehr in menschliche Sprache übersetzen.
Ich muss jetzt aber das, was du gerade gesagt hast, auch wiederum deuten. Denn ich glaube, dass indem du das als Sprache benennst, dass du eine Deutung vornimmst. Du legst sozusagen eine Metapher auf das, was du gelesen hast, um das für dich selber zu verstehen. Ich würde es nicht so verstehen. Ich würde sagen, er erlebt die Dinge. In der Tat, und das habe ich auch beim zweiten Lesen erst wirklich wahrgenommen, wo er dann zu seinem Briefpartner Francis Bacon schreibt, ja, du musst jetzt nicht denken, dass ich hier nur depressiv bin und Trübsalblase. Nein, nein, ich habe auch Freude. Und dann benennt er eine ganze Reihe von Details, in die er sich sozusagen versenkt, die tatsächlich zu ihm strahlen, würde ich eher sagen, an denen er erlebt. Und zwar, er nennt das, ich weiß nicht genau, welches Wort er benutzt, ob er Freude oder Lust sagt oder Wonne, das weiß ich nicht mehr genau, aber er tituliert das sehr positiv. Und ich würde das sagen, das kenne ich sozusagen aus meinen frühen Studien zur Psychose, das ist psychotisch. Also das sind hochpartikulare Detailwahrnehmungen, die hochverdichtete Atmosphären haben. Und in der Tat weiß man aber nicht, was diese Atmosphären bedeuten. Und deswegen würde ich das nicht als Sprache bezeichnen.
Ich habe da auf Benjamin verwiesen, ne? Dass ja, er sagt, ja. alles ist Sprache und es gibt auch eine Sprache der Dinge und die sprechen in stummen Worten. Das kann man natürlich in Frage stellen. Aber diesen Chandors Brief mit Benjamin zu lesen oder das aufeinander abzugleichen, fand ich sehr schlüssig. Und jetzt kann man das Sprache nennen oder nicht Sprache nennen, aber trotzdem gibt es noch Signifikanz. Vielleicht gibt es ja sogar reine Signifikanz. Ne? Also irgendwas trifft ihn. Und die Krise besteht aber jetzt ja nun darin, dass er das nicht mehr übersetzen kann. Und den Moment fand ich auch spannend, in dem Brief das nochmal zu lesen, dass er sagt, er verliert eigentlich die Fähigkeit zur Gewohnheit. Also er bemerkt an den anderen, an seiner Frau und an seinen Dienern und wie alle miteinander reden, nicht nur in der Gebrauchssprache im Alltag, sondern auch beim Abendessen, der Diskurs, der geführt wird, dass es eigentlich vor allem Bekanntes ist. Es ist vor allem Gewohnheit. Sprache ist Gewohnheit. Man könnte jetzt sagen, wahrscheinlich würde Roland Barth Geplapper sagen oder Geschwätz oder sowas. Ne? Also was ja wahrscheinlich alle aus familiären Situationen kennen, man redet, aber man redet eigentlich nicht dieses Sprechen ist kein Neuschöpfen, also es ist nicht das Sprachschaffen des Schriftstellers oder das, was vielleicht Lust bereitet, sondern es ist einfach ein Zirkulieren von bekannten Worten und Wortzusammenhängen. Und er nennt, das Tolle ist dann wiederum, dass er eine wunderbare Metapher dafür findet, dass er das, also anhand dieser, mit der Gewohnheit verliert er eigentlich auch die Fähigkeit zu schreiben und sagt, dass ihm die Worte im Mund zerfallen wie modrige Pilze. Mhm. Ja. Das ist ja sowieso so toll an diesem Brief, ne? Also dass diese Metaphern darin, das sind ja, also über das Bild schafft, also eine Metapher ist ja ein starkes Bild, schafft der Hoffmannsthales irgendwie diesen Zustand, der ja eigentlich was Unbeschreibbares zum Inhalt hat, mit ganz tollen Bildern zu umschreiben, sodass man das ja einem was sagt.
Es gibt ja die These, dass in dieser Text, und ich habe da ein bisschen meine Zweifel, ob das stimmt, aber das so jetzt, glaube ich, doch sehr tradiert wiedergeben, ein Ausdruck einer generell modernen Sprachkrise ist. Also wir sind im Jahr 1902, ne, publiziert, also es ist nur noch wenige Jahre, bis die literarische Avantgarde dann wirklich richtig beginnt und die ja dann auch aufräumt, gewissermaßen mit diesem Alltagssprech und demontiert, dekonstruiert und so weiter, was für Begriffe man da finden kann. Aber diese Kluft zwischen dem Inhalt und dieser glänzenden sprachlichen Oberfläche, wenn man so will, die gibt es noch in einem anderen Text. Darf ich da kurz was sagen? Wir können darauf gleich zurückkommen, weil ich glaube auch, dass sein Stichwort Roland Barth auch nochmal wichtig ist. Ich hatte jetzt kürzlich in den letzten Wochen nochmal den Dr. Faustus von Thomas Mann gelesen. Und das ist ja ein Roman, der über das 20. Jahrhundert bis 1944 erzählt wird, und zwar alle möglichen Krisen, Schrecklichkeiten, zwei Weltkriege, das, was er auch gesellschaftlich beschreibt, Vereinsamung, Drogensucht, Krankheit, Qual, Selbstmord, Mord. Im Zentrum steht ein Künstler, Adrian Leverkühn, der einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, der unter furchtbaren Schmerzen leidet zwischendurch, Migräne, Bauchschmerzen und am Ende dann auch stirbt. Und es gibt diese berühmte Szene, wo er den Teufel trifft. Und der Teufel beschreibt ihm dann die Hölle. Und die Hölle, das ist der Ort, wo er landen wird nach 24 Jahren, wo die Sprache nicht mehr existiert, wo gar nichts mehr existiert, wo man auch nichts mehr sagen kann. Und genau das, was du eben sehr schön zu Hoffmanns Tage macht Thomas Mann eben auch, ich weiß nicht, über 800, etwas mehr als 800 Seiten, er beschreibt nur Schreckliches, aber in einer tollsten Sprache. Ja? Also das 20. Jahrhundert als die Hölle mit der Sprachkrise wird mit einer wahnsinnig reichen Sprache umhüllt, umdeckt. Also wie ein Protest, wie ein Dementi, sagt man, dieser Erfahrung. Und das ist, finde ich, in diesem kleinen Brief von Hoffmannsthal vorgemalt. Das ist vielleicht das, könnte man sagen, fast schon Kitschige, dass man sagt, ja, das, die Kunst kann es noch. Die kann doch was behaupten, was die Wirklichkeit scheinbar uns ständig verweigert. Finde ich super.
Ja.
Es gibt ja dann Leute, also dann ja auch Literaturen wie was ich, die absurde Literatur oder Beckett, die das ja anders versuchen, die dann ja auch die Sprache dann selbst
reduzieren,
verarmen,
ne?
bis zur absoluten Kargheit. Ja. Und trotzdem bleibt es noch artistisch. Also auch selbst bei Beckett ist es ja immer noch so.
Ich würde ganz gerne noch ganz kurz noch mal zu dieser Gewohnheit zurück.
Gerne, ja.
Also weil sich da, weil die Gewohnheit bei Hoffmannsthal oder von Chandos beschrieben wird, eben mit dieser Metapher, dass die Pilze im Mund zerfallen. Also die Worte zerfallen im Mund wie muttrige Pilze. Und das Gefühl, das sich da einstellt, ist Ekel. Und Ekel an der Sprache, ne? Also da haben wir den Sprachschmerz. Oder das könnte man in das große Feld des Sprachschmerzes einordnen. Und weil ich kurz Richtung Roland Barthes gewiesen habe und du gesagt hast, das wird noch wichtig werden, das glaube ich auch heute, dass er natürlich ein wichtiger Autor ist mit dem Buch Die Lust am Text. Da geht es ja sehr viel um Lust und Wollust an der Sprache, im Schreiben und im Lesen. Und Roland Barthes schreibt auch über Stereotype, was ja die Gewohnheit ist, ne? Und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, dass wenn man, also Stereotype zu verwenden und wenn man schon weiß, welches Wort nach dem nächsten kommen wird, was man ja hat in sprichwörtlichen Formulierungen oder wenn man, also man kennt es selber vom Sprechen und erkennt es aber auch in der Sprache der anderen, dass eigentlich ganze Sätze zirkulieren, die in dieser ganzen, als Sätze sozusagen schon im Umlauf sind, ne, die nicht in dem Moment geschaffen werden. Und das produziert provoziert in Roland Barthes eben auch Ekel. Also sie verwenden eigentlich das gleiche Wort, ne? Also das Stereotype und Gewohnheiten Ekel erzeugen. Und das ist doch jetzt spannend. Also jetzt sind wir genau beim Sprachschmerz. Warum erzeugt dieses ein Wort, zieht das andere nach sich, die Gewohnheit, warum ist das eine ekelhafte Erfahrung? Was würdest du sagen?
Letztlich weiß ich es natürlich nicht. Ich kann jetzt auch nur vielleicht nur das paraphrasieren, was du oder Roland Barthes dann gesagt hat. Also dieses, du musst, um diesen Ekel zu spüren, ja schon gewissermaßen gepolt sein. Nämlich darauf hin, dass du in der Lage bist zu denken, das, was du ganz am Anfang sagst, dass die Sprache doch vielleicht explodieren kann im Sinne einer Neuschöpfung, ja, so wie der Urknall, der liebe Gott uns beschert hat, dass es da Momente gibt, auch wenn es nur in mikrologischen Dosen manchmal nur ist, aber dass das geht. Ne, sonst könnte man das sich nicht ekeln. Und diese Sehnsucht danach, die kenne ich. Und das daran verzweifeln. Also die Gewissheit, dass es das gibt und das Scheitern daran auch beides. Ne? Und da liegt auch die Lust und der Ekel auch vor dem eigenen Sprechen oder eigenem Schreiben ist es eigentlich mehr. Ich glaube schon, dass auch wenn ich kurz mich selbst reflektiv betrachte, mein Sprechen eher konventionell ist, wohingegen ich im Schreiben versuche doch schon einen Stilwillen zu produzieren. Mhm. Das ist, glaube ich, im Sprechen schwieriger.
Und hier kann man, glaube ich, von Roland Barthes gleich zu Thomas Mann wieder zurück, weil Roland Barth, glaube ich, sagen würde, dass die Sprache ist ja, das sagt natürlich nicht nur er, das sagt die Psychoanalyse auch, aber die Sprache ist ja die Sprache der anderen erstmal, ne? Das ist die Sprache, die wir erst erlernen. Die Sprache ist schon vor uns da und wir erlernen sie und damit ist sie ja schon vorbesetzt. Und existiert somit sozusagen in schon gesprochener Sprache, also in Gewohnheit, also in Stereotypen. Und wenn man jetzt damit arbeitet, dann wäre das, glaube ich, für Roland Barth, das kann man sehr elaboriert und eloquent machen, also mit der Sprache der anderen, mit vorgefundenen Phrasen zu arbeiten, dann wäre das aber auch Geplapper und eigentlich langweilig, weil Gewohnheit. Das kann allerdings lusterzeugend sein, aber Lust wahrscheinlich im Sinne von Lust innerhalb des Lustprinzips, also eine entspannende Lust sozusagen, aber es erzeugt nicht das, was in der deutschen Übersetzung von Roland Barthes Lust am Text Wollust heißt, im Französischen wäre es die Jouissance.
Genau, da steht Jouissance, richtig.
Genau, also es erzeugt nicht die Jouissance an der Sprache. Und was erzeugt die? Und dazu sagt er, muss man das Gewohnte fallen lassen. Und das ist natürlich, das ist immer ein Bruch, ne? Also man muss aus dieser Sprache, die einem erstmal als Sprache der anderen in sich selbst begegnet und die man auch als solche erstmal annehmen muss, die muss man wieder fallen lassen, um dann wieder schöpferisch was Neues hervorbringen zu können. Und das kann dann Erregung oder Jouissance erzeugen. Und das ist ja was Thomas Mann sehr stark macht, ne? Und auch im Dr. Faust es sehr stark macht. Ich weiß es, weil wir da schon drüber gesprochen haben, dass dich das sehr interessiert, wie Thomas Mann ganz dich interessiert ein besonderer Moment an diesem Schreiben von Thomas Mann, nämlich eigentlich, wie er mit Worten umgeht und wie er neue Worte schafft aus der Sprache, der Stereotypensprache der anderen. Ne?
Ja, das ist in der Tat ein möglicher Bezug zu Roland Barth. Du spielst an auf die Komposita, also die Doppelworte, wenn man auf Deutsch sagt, die in der Tat mich, als ich den Roman las, wirklich erstaunt haben, kann ich schon sagen. Und jetzt habe ich da auch einen kleinen Text dazu geschrieben und ich habe den Roman jetzt nicht nochmal ganz gelesen. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass er da sehr, sehr, sehr erfindungsreich ist, wie er zwei gewöhnliche Wörter nimmt, zusammenfügt und dann plötzlich so einen kleinen Funken schlägt, der wirklich dann aus dem Satz herausspringt für mich. Und man kann es tatsächlich sehen, wenn man den Roman aufschlägt und einfach nur so über die Seite scannt, dass die einen angucken. Man muss es gar nicht lesen, man findet sie. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich als Erfahrung. Also über die Schrift und nicht übers Lesen, ja, übers Abscannen gehen kann.
Übers Bild eigentlich, ne?
Übers Bild, ja. Und dann ist aber sehr schnell, wenn man sie dann sehr schnell sieht und liest natürlich, dann hat man natürlich auch sofort einen Sound. Und die ungewöhnliche Kopplung ist dann schon auch eine Form von Klang einerseits, aber andererseits. Und das kann man kaum unterscheiden, werde ich auch sagen, ich will es nochmal mikrologisch nennen, mit so einem mikrologischen Sinn bestürmt, unabhängig von dem Satzumgebung, von der Satzumgebung, die da auch da ist. Und dieses sonderbare Gemisch aus Sehen, Lesen, ansatzweise Verstehen und dann in der Folge das auch vielleicht dann einzukoppeln in den Satz und dann auch in den größeren Erzählkontext, wo das benutzt wird. Also da weitet sich so eine Welle aus. Ne? Das ist ganz interessant, wie so ein Zentralpunkt. Das ist fast, ja, wenn du zu mir sagst, Sprachlust, ja, du wirfst diesen Stein in mich hinein und ich produziere die Welle. Ne? So ist es da eigentlich auch mit diesen Wörtern gewesen. Wo diese manche Poetik aber wegbricht von Roland Barth, ist aber trotzdem wieder was anderes doch. Denn Roland Barth, und darüber sollte, ich weiß nicht, ob das für uns jetzt interessant sein kann, ich finde es aber wichtig, weil du auch das Buch Die Lust am Text erwähnt hast, was anderes ist. Denn Roland Barth geht in diesem Buch, und nicht nur in diesem Buch, sehr stark wirklich auf diese Parzellierung, und zwar ausschließlich auf diese Parzellierung der Sprache aus. Denn bei Thomas Mann verbindet sie sich doch wieder.
Ja, man muss ja unterscheiden, ob er, es gibt ja die Jouissance des Lesens und die Jouissance des Schreibens. Und die gehen in dem Buch Die Lust am Text auch durcheinander bei Roland Barth. Man muss sich manchmal ein bisschen darauf konzentrieren, von was er jetzt eigentlich gerade spricht. Und Auf was ich gerade verwiesen habe, ist eher die Jouissance, die Thomas Mann empfindet beim Schreiben. Dass er die wieder einbetten kann in einen wohlkomponierten Text, der dann vielleicht keine Jouissance, sondern nur in Anführungszeichen Lust erzeugt, weil es so ausgewogen ist, ist klar oder kann passieren. Und trotzdem glaube ich, dass in dieser Neuschöpfung wahrscheinlich diese Erregung zu spüren ist, die, also wenn man sich vorstellt, wie Thomas Mann daran arbeitet, ne? Die Roland Barthes meint, wenn er davon spricht, dass man das Gewohnte fallen lassen muss, um was Neues zu schaffen. Ob das dann wieder als beim Leser ankommt, ist nochmal eine andere Frage.
Ja, aber trotzdem muss man gleich sagen, gerade in diesem Büchlein ist es hauptsächlich das Lesen.
Ist nicht so die Lust am Text.
Ja, die Lust am Text, hauptsächlich das Lesen. Und er gibt leider, muss ich sagen, nur sehr wenige Beispiele, was er damit eigentlich meint. Und ich habe mich gerade kürzlich nochmal wieder mit ihm befasst und auch sozusagen durch die 70er Jahre in mehreren Texten auch das nachverfolgt. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine Obsession in dem Jahrzehnt, also kurz so bis er dann stirbt. Und vielleicht gehen wir auch nochmal auf sein letztes Buch ein, weil da etwas passiert, das, was ich jetzt erst gemerkt habe. Nämlich, dass er fast obsessiv auch in Interviews sagt, ja, man muss nicht nur die Sprache auseinandernehmen, man muss den Code auseinandernehmen. Also er will wirklich ran an die Grundlagen der Sprache und sie zerstören. Und es ist mir aufgefallen beim Lesen von Die Lust am Text, der 74 erschienen ist, dass er sehr viele Wörter benutzt, die dieses Zerbrechen benutzen, Aufbrechen, Abbrechen, Fading, Stechen, Riss. Gibt noch mehrere, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe. Also es ist eine hohe Destruktivität da am Werk. Und das findet man schon auch früher in anderen Texten. Und in einem Interview sagt er das eben auch. Er sagt, ja, also darum geht es heutzutage. Und das geht nicht mehr nur um Stereotype, sondern das ist eine anarchistische Revolution. Wir müssen die Sprache auflösen. Und ganz so.
Nimmst du ihm das ab?
Das ist ja genau der Punkt, ne? Ist das eine Attitüde? Ist das eine Attitüde? Ja. Das frage ich mich, die epochal gebunden ist. Und ich möchte was zu sagen. Diese Lust am Text, dieser Text, die Lust am Text, finde ich, ist eine Propagandaschrift mittlerweile. Weil er sagt eigentlich in jedem Aphorismus immer wieder das Gleiche und wendet das nochmal. Und deswegen ist es ganz interessant, der letzte Text von ihm über die Fotografie.
Aber ganz kurz, bevor wir dahin gehen, das muss ich natürlich jetzt, wenn du sagst, dass das eine Propagandaschrift
ist, muss ich die Chance lassen. Das sollten waren eine gezielte Provokation.
zu antworten. Ja. Ich finde nicht, dass er immer das Gleiche sagt. Ich finde, er widerspricht sich sehr oft in dem Text.
Auch.
Und ich glaube, man kann auch hier wieder, und das ist alles so in sich gewickelt, weil was ich gerade beschrieben habe, mit, dass es die Erregung von Thomas Mann oder Jouissance gibt zu schreiben, und dann gibt es natürlich den Text, das gibt es natürlich bei diesem Buch auch. Und das heißt, man kann die Lust am Text so lesen, dass man es auf der inhaltlichen Ebene liest, und dann aber kann man es auch noch auf einer anderen Ebene lesen, wo man vielleicht dem Autor bei der Durchführung dessen zugucken kann, wie er sich die ganze Zeit daran reibt und sich selbst aufstachelt, diesen Text zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, die wahre Jouissance findet bei ihm eigentlich in dem Moment des Schreibens statt. Und am Ende haben wir eben nur dieses Produkt, dieses Buch. Und vielleicht entsteht dadurch der Eindruck für dich, dass es eine Propagandaschrift ist, weil es natürlich dann doch wieder ein gebundenes Buch mit dem Autor, dessen Name auf dem Umschlag steht, ist also ein Produkt, das ein gewisses Thema hat, das es immer wieder mit verschiedenen Wörtern benennt. Und trotzdem glaube ich, dass da auf einer anderen Ebene genau das drinsteckt, was er eigentlich in den Texten inhaltlich nicht wirklich fassen kann. Also nicht zu fassen kriegt und aber auch zugibt, dass er es nicht zu fassen kriegt. Und da würde ich sagen, kann es eigentlich keine Propagandaschrift sein, weil er ja ständig wiederholt, ich kann das eigentlich nicht lösen. Ich bin hier an einem Thema dran, das sich sozusagen per Definition der klaren Niederschrift verweigert. Also er führt uns eigentlich eher was vor, würde ich sagen.
Das versucht er, und ich finde andere Texte, wo ihm das gelingt, aber hier nicht. Deswegen bleibe ich bei meiner Provokation. Es gibt diese eine Stelle, man könnte jetzt viele Stellen aufführen, aber diese eine Stelle, wo er sich wiederum auf Julia Kristeva bezieht. Die hat zeitgleich auch dieses berühmte Buch Die Revolution der poetischen Sprache geschrieben und veröffentlicht hat, glaube ich, ein Jahr danach, erst glaube ich 73, sie 74, so rum war es glaube ich, genau. Aber es ist nicht so wichtig, aber die kannten sich ja. Und da bezieht er sich auf Kristeva und sagt, naja, die Kristeva definiert Ideologie und das ist ja sein großer Feind. Man kann sagen, Ideologie ist die große Stereotypie. Die Ideologie entsteht, wenn eine Aussage kompositionell gefasst ist. Also eine Einheit entsteht. Und kannst du sagen, ja, er operiert mit Widersprüchen, er arbeitet gegen diese Komposition an. Ne? Er macht aber diesen sehr, wie ich finde, problematischen Satz, sagt er, wenn Ideologie also diese kompositionell gefasste Aussage ist, dann ist jede kompositionell gefasste Aussage auch vielleicht Ideologie. Und deswegen meine ich in einer Propagandaschrift, dann ist auch sein Schreiben Ideologie. Er kommt da nicht raus. Ja? Man muss aber sagen, das ist ja ernst zu nehmen, über die ganzen 70er Jahre bis zu seinem letzten Buch, Die helle Kammer. Er will und sucht Stellen, sowohl in Schrift als auch in Bildern, die Stellen, die nicht sozusagen semiologisch ausdeutbar sind. Er sagt, da gibt es immer etwas, das geht nicht in Sinn auf. Das bleibt sinnlos. Und er behauptet dann, und da findet die Lust statt. Das ist aber ständig eine Behauptung. Da frage ich, kann man das verstehen? Ich kann das ansatzweise verstehen mit meinem Beispiel von Thomas Mann. Ich kann da was sehr gut mit anfangen. Aber was er will, ist, und das ist eben das, was du vorhin andeutest, ist es nie eine Attitüde. Er politisiert das teilweise, bis zu so einem revolutionären Pathos hin. Und dann gibt es diese sehr berühmte Vorlesung, 77 ist das, am Collège de France, wo er sagt, die Sprache ist faschistisch. Warum ist sie faschistisch? Weil sie uns zwingt zum Aussagen. Und dann sagt er mit Bezug auf Lacan, ja, er sagt vorher noch, naja, ich müsste es nachgucken, aber wo er sagt, wir kriegen die Freiheit nicht. Die Fantasie zu haben, dass es die wirkliche Freiheit jenseits der Sprache gibt, ist so abgründig romantisch. Ich würde sagen, wir haben nur Freiheit, weil wir Sprache haben. Ja? Aber das, lass es mal so stehen. Aber dann sagt er, ja, leider geht das ja nicht. Das Unmögliche nennt das dann der Lacan. Ne? Und dann knickt er so depressiv ein fast, ne? und ist so geschlagen. Und er sagt, also über mehrere Jahre versucht er, diese Lust zu behaupten. Und ganz zum Schluss in Die helle Kammer macht das Gleiche, nur mit Bildern. Und da finde ich, ist ein ganz toller Text. Das ist keine Propagandaschrift. Nur da geht es plötzlich nicht mehr um Lust, da geht es um Schmerz. Wie geht es um Schmerz? Das muss man sich vorstellen. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen. Ist an zwei Stellen taucht Jouissance auf. An nur zwei Stellen und nur ganz en passant und an einer Stelle sogar kritisch.
Ja, aber Jouissance ist ja die Mischung von Lust und Schmerz.
Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste genau, dass du sagst, es stimmt auch. Und trotzdem ist es was anderes, weil der Schmerz vorher keine Rolle gespielt hat. Es ist eine Differenz.
Also in die Lust am Text spielt der Schmerz in der Jouissance auf jeden Fall eine Rolle. Also die Erregung, die beinahe schon schmerzhaft ist, die keine Lust ist. Und deswegen grenzt er ja die Jouissance auch beständig von der Lust ab.
Von der Plaisir.
Und ich würde dir zustimmen, dass man sagen kann, dass er anti-ideologisch ist in dem Sinne, dass Rhetorik und Geplapper und Stereotypie für ihn vielleicht Ideologie sind. Ne? Und dagegen wendet er sich stark dagegen. Ich würde gar nicht sagen, dass er so eine Agenda hat, oder ich lese das da nicht raus im Gegensatz zu dir, sondern er beschreibt den Platz sozusagen dieser kulturellen Produkte. Also das kulturelle Gerede, das sozusagen sich daran ergötzt, in so einer Selbstlust, Selbstbefriedigung quasi, mit schöne Worte aneinander zu setzen und schöne Phrasen zu bilden, das scheint ihn zu langweilen, obwohl er dann wieder sagt, Langeweile ist der Jouissance eigentlich verwandt. Er sagt irgendwie, Langeweile ist die ist Jouissance von den Ufern der Lust aus gesehen. Also es ist, ich glaube, man kann das nicht so stark trennen. Das ist alles für ihn, findet alles in der Sprache statt. Und deswegen würde ich ihm auch überhaupt nicht abnehmen, dass er die Sprache auflösen will, weil er sich in der Sprache befindet und aus der Sprache heraus, innerhalb der Sprache sozusagen, versucht, die Textur ein bisschen, sichtbarer zu machen.
Gut, das wäre ein analytisches Verfahren. Dagegen hätte ich auch gar nichts zu sagen. Wie gesagt, wir müssen uns auch jetzt nicht im Kreis drehen. Ich habe da meine Position geschildert. Es ist nur so, das sagt auch in einem Interview, wo er sagt, ja, wie ist er zu dieser Überbetonung des Signifikanten gekommen und eben der Signifikant ohne das Signifikat. Das ist ja das, was er will. Das Signifikat ist entweder schon nicht da oder, also das ist sozusagen die Frühphase, er sucht die Stellen, wo das Signifikat fehlt oder er versucht es durch eine Strategie, durch eine Lesestrategie, eben durch Parzellierung des Textes zu vertreiben. Mhm. Und er sagt aber ja, warum habe ich das gemacht? Ich war dieser Ideologie so überdrüssig. Und das kommt natürlich aus den 68ern. Ich habe ja noch in den 70ern studiert und ich weiß, wie ideologisch die Zeit war. Das war grausam. Und ich verstehe ihn da. Ja? Nur das ist eine klassisch-avantgardistische, ästhetische Haltung, die er sozusagen kultiviert und in einen Theoriediskurs gießt.
Aber ich würde kurz nachfragen wollen, er spricht meiner Meinung nach nicht vom Signifikat, sondern von Signifikanz. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass das was anderes ist. Also, dass er sagt, Signifikanz ist das die Stelle, wo Sinn entsteht, aber durch die Sinne. Also durch die sinnliche Wahrnehmung Sinn entsteht. Und Signifikanz ist dann sozusagen nicht das vom Signifikat bereinigte Signifikant, sondern ist sozusagen die Erfahrung, dass etwas signifikant ist. Also die Erfahrung der Signifikanz. Und da sind wir, glaube ich, wieder sehr nah bei dem Chandos-Brief.
Ja, genau. Da gibt es eben das, darauf hatten wir vorhin angespielt, diese Stellen, wo sich der Chandos und diese Details vertiefen. Das ist eigentlich das ist total ähnlich zu dem, was er dann später Punktum nennt. Mhm. Also dieses plötzliche Getroffenwerden von etwas, in dem Fall bei Barth in einer Fotografie und da bei Chandos ist es eben ein Gegenstand in der Umwelt. Und in der Tat könnte man auch bei Barth sagen, das ist eigentlich egal, ob es ein Bild oder ein Wirklichkeitsaspekt ist, in den ich sozusagen mich mystisch einversenke. Das ist schon sicherlich mystisch auf eine Art für den Moment, wo man das nicht mehr genau sagen, was bedeutet mir das. Es gibt aber tatsächlich Texte, die ich jetzt aber nicht aufrufen kann, wo er wirklich das Signifikat benennt als das, was der Feind ist. Mhm. Tatsächlich. Ja. Das kann ich finden. Also.
Genau, aber dass die Frage, gut, ich weiß nicht, ob ich vorhin, weil ich natürlich, wenn man Signifikant und Signifikat so oft hintereinander sagt, dann fängt man an, die zu verwechseln. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Aber ich meine, dass er nicht nicht den Signifikanten emanzipieren will, sondern die Signifikanz. Jetzt werden wir ein bisschen korinthenkackerisch.
Ja, genau, hier. Das sollten wir nicht machen. Naja.
Und doch finde ich, dass die Signifikanz deswegen wichtig ist, weil es gibt ja noch diese andere Stelle, über die wir eigentlich, glaube ich, auch noch sprechen sollten, in die Rauheit der Stimme, wo er auch die Signifikanz aufscheinen lässt, und zwar, jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ausholen soll, aber in der Rauheit der Stimme vergleicht er zwei Erfahrungen beim Musikhören von zwei verschiedenen Sängern, die eigentlich das romantische Lied singen, ne?
Ja, das ist das klassische romantische Lied, ja.
Ja, und ich habe die Namen jetzt vergessen, ich weiß, dass der eine unheimlich berühmt ist, dieser Tenor.
Ja, Fischer Dieskau, der war sehr, sehr berühmt, genau.
Genau.
Ja, und also weltberühmt, ja. Und der andere Panzera, glaube ich,
genau.
den ich kannte. Ja.
Nicht so berühmt oder eigentlich gar nicht berühmt und auch vergessen. Und Roland Barth ist aber von dem viel mehr getroffen, also getroffen im Sinne wie das Punktum in die helle Kammer, also sehr viel mehr von dieser Stimme berührt, obwohl... oder gerade weil diese Stimme nicht so ausgebildet ist. Und hier haben wir wieder dieses Spiel mit dem Kulturellen und vielleicht der Rhetorik der Musik oder dem Vorzeigen des Könnens, weil er von dem von der sozusagen ausgebildeten Stimme, die gelernt hat, die sozusagen den köstlichen Gesang in Perfektion gelernt hat, davon ist er eigentlich gelangweilt, fast schon abgestoßen. Es gibt diese tolle Stelle, wo er sagt, dass die Musikpädagogik einem erzählen will, dass Gesang was mit Atmung zu tun hätte und dass man vor allem, dass der Gesang aus der Lunge kommt. Und Roland Barth sagt, das ist alles Blödsinn. Die Lunge ist nicht das Organ des Gesangs. Die Lunge ist, dann schreibt er in Klammern Katzenfutter, Ausrufezeichen. Also für ihn ist die Lunge nur Katzenfutter. Und jetzt komme ich zur Signifikanz zurück. Er sagt, der Blasebalg der Lunge, das sagt mir gar nichts. Aber da, wo ich Signifikanz sehe, da, wo die Signifikanz aufbricht, ist sozusagen im Gesichtsausdruck des Sängers. Und da sehe ich dann aber nicht die Seele, sondern die Jouissance. Und das sagt ihm viel mehr als die perfekte Stimme, die sozusagen aus dem wohltrainierten Organ der Lunge herauszukommen scheint. Und diesen Moment bezeichnet er eben dann als die Rauheit der Stimme, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das ist interessant, das ändere ich gar nicht mehr, dass er auf das Gesicht des Sängers eingeht, aber das heißt eben die Rauheit der Stimme und es ist der Bezug eben zur Stimme. Also man könnte sagen zur Kehle, nicht zur Lunge, sondern zur Kehle, wenn man so will, oder zu dem ganzen Schwingraum des Körpers. Das ist ja der Kopf, der schwingt, die Brust, die schwingt. Das ist ja ein großer Bereich. Aber für ihn ist sozusagen pars pro toto die Stimme, die dann Körper ist.
Genau, man hört in der Stimme den Körper.
Genau.
Genau. Und die Kehle erwähnt er auch, weil er sagt, in der Kehle wird der Ton geschliffen, sozusagen die Lunge pumpt die ganze Zeit nur. Was soll ich mir dieses Pumpen anhören? Aus dem Katzenfutter. Können wir nochmal darauf hinweisen, dass er die Lunge Katzenfutter nennt?
Bitte.
sondern die Kehle schärft den Ton und dann bricht sich aber, die Signifikanz bricht eigentlich aus, auf im Gesichtsausdruck. Und das finde ich ganz spannend, dass er hier sozusagen ein Bild wieder mobilisiert, wo es doch eigentlich um die Stimme geht und die Materialität der Stimme und diesen Überhang des Körperlichen oder den Körper, den man in der Stimme hört. Also irgendwas, was sich nicht trainieren lässt. Also irgendwie was, und das ist eben dann das Raue, ne? Also das, was sich nicht glätten lässt.
Nee, noch anders. Was er sagen will, und das hat mich damals, als ich das erste Mal las, total überzeugt, ist, dass es neben dieser, ich wiederhole dich jetzt eigentlich nur, neben dieser Konvention, wie ein romantisches Lied zu interpretieren ist, noch etwas anderes gibt. Und darauf schärft er sozusagen sein Ohr. Und das hört er mehr bei diesem Panzera als bei Fischer Dieskau. Bei Fischer Dieskau hört er gewissermaßen die Rhetorik, die Repräsentanz des Romantischen. Und bei dem Panzera hört er den Körper, die Stimme. Ne? Und das nennt er dann rau. Diese Rauheit übertönt, das ist die Glätte der Rhetorik, wenn man das so will. Nicht? Oder man kann sagen, der gesangliche Stereotypie, wenn man dieses Wort nochmal sagen will. Und er sagt dann eben, macht diese tolle Aussage und sagt, ja, hätte man da schon länger drauf gehört, dann wäre die Avantgarde gar nicht so revolutionär gewesen, ne? Die sozusagen systematisch dann versucht, die Rauheit zu produzieren. Ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einer Freundin, mit der Literaturwissenschaftlerin Marianne Schuller, die sagte etwas sehr Bedenkenswürdiges. Sie sagte, ja, sie hat es auch früher mit Begeisterung gelesen, sie hat es auch gerade wieder gelesen. Und zwar im Hinblick auf Kafka über Josephine und das Volk der Mäuse, also als um eine Sängerin geht. Und sie meinte, ja, es käme ihr jetzt aber auch vor, und jetzt haue ich ein bisschen die gleiche Kerbe, die ich vorhin hatte, dass sie findet, dass dieser sonst so sensible Schreiber Barth auch da sonderbar brutal ist, nämlich in der Art und Weise, wie er den Fischer Dieskau abkanzelt. Er ist unglaublich wertend, und das ist er eben in vielen Dingen dann auch. Und die Frage ist aber weiterführend, das hat jetzt die Marianne Schuller nicht gesagt, wenn er wiederkehrend vom Körper spricht, auch die Lust am Text und anderen Texten, was meint er eigentlich damit? Der Körper ist eigentlich für ihn sozusagen dieses fleischliche Objekt, und er spricht ja oft auch von Perversion und von Fetisch, ist aber nicht der Körper, der selbst schon durch und durch symbolisiert ist, der auch bei dem Panzera natürlich in seinem rauen Ausdruck auch schon durchsymbolisiert ist. Ja. Und da macht er eine Dichotomie auf, die ich problematisch finde. Mhm. Ne? Und ich darf das vielleicht sagen, wir hatten da darüber schon ansatzweise mal so ein kleines Disput darüber. Und da hast du was ganz Tolles gesagt. Du hast dann von der Rauheit des Sinns gesprochen. Ja, also um mir entgegenkommend gewissermaßen. Das fand ich ganz großartig. Und darüber kann man nochmal nachdenken. Also diese Problematik, du hast eben auch ein bisschen das versucht auch aufzuweichen. Du sagst nicht Signifikat, aber Signifikanz. Ja, das ist ja auch ein Versuch, das wieder reinzuholen, gell?
Ja, und auch wieder in die Lust am Text, und vielleicht ist hier eine schöne Verbindung, schreibt Barth von dem lauten Schreiben. Also eigentlich, wie er, glaube ich, schreiben will, das wollüstige Schreiben, das Jouissance-Schreiben, ist das laute Schreiben. Und dann macht er selber eine Verbindung zu der Rauheit der Stimme. Aber er geht irgendwie dann auch nicht weit genug, finde ich. Was wäre das laute Schreiben? Das ist eins, das nicht expressiv ist, also nicht nur sozusagen was schon Gedachtes ausdrücken will, sondern was signifikant ist, da haben wir das wieder. Und dass die Sprache, also Körper wo die Sprache nicht nur Sinn ist, sondern wo die Sprache Körper ist. Da haben wir den Körper jetzt wieder, von dem du gerade gesprochen hast. Und da denke ich, da sehe ich, glaube ich, was du meinst, oder vielleicht treffen wir uns da, dass ihr hier jetzt sagt, die Sprache soll nicht nur Sinn sein, sondern sie soll auch Körper sein. Und ich aber in dieser Dreierkonstellation mich dann frage, wo ist denn der Körper im Sinn? Ne? Also warum bringt der Körper und Sinn nicht zusammen? Warum bringt er die Rauheit der Stimme oder das Raue daran, das laute Schreiben, nicht mit der Sinnproduktion zusammen? Gibt es nicht auch eine Rauheit des Sinns? Also, und wenn, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen hin und her wenden, was man damit meinen könnte, was wäre denn so eine Rauheit des Sinns? Aber wenn man sagt, die Rauheit der Stimme ist vielleicht der materielle Überhang in der Stimme oder der Verweis auf den Körper, das, was sich sozusagen in der Stimme noch vom Körper mittransportiert, dann könnte man ja fragen, ob sich bei Sinn, Bedeutung, nicht auch immer was vom Körper mittransportiert. Und wäre dann sozusagen die Rauheit des Sinns der Überschuss sozusagen im Materiellen der Bedeutung? Kannst du mir folgen?
Ja, halbwegs. Also ich würde sagen, es gibt Phänomene, wo diese Rauheit, die er meint, gegen die Glätte eines Sinns, der auch immer mitläuft, passiert. Ich habe, um ein Beispiel, was mir gerade einfällt, das ist auch extrem lange her, das muss Ende der 80er Jahre sein, ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin, das war eigentlich gar nicht mein Geschmack, ein Konzert mit Cyndi Lauper besucht, die ich so als Popsängerin natürlich kannte. Und als ich sie live sah, ich war vollkommen von der Socke, welche Intensität in der sie, diese Frau in der Stimme hatte, in diesen Popliedern. Und ich habe das damals mit John Coltrane, wie John Coltrane Saxophon spielt. Also es ist ganz andere Musik verglichen. Denn es auch gibt es aber andere Situationen, die, glaube ich, du jetzt anstrebst, wo man das nicht mehr so... Da gibt es dies und da gibt es das, auch was Roland Barthes, glaube ich, ein bisschen zu einfach macht. Ne? Und ich fand, beim Nachdenken über das, was du Rauheit des Sinns genannt hast, das ist auch nochmal wie das Wort mit der Sprachlust. Das ist eigentlich ein Ausdruck, der erst noch danach sucht, was er meinen könnte. Und das ist selbst schon eine Inszenierung von Rauheit im Sinn. Da ist noch etwas nicht ganz glatt und ich bin auf den Weg gebracht. Da schwingt etwas an, was ich und das ist selbst eine Inszenierung von Rauheit des Sinns, diese Phrase, finde ich. Es gibt, das hatte ich ja auch dir schon mal berichtet, eine Stelle, die hatten wir, glaube ich, auch, als wir über die Rauheit der Stimme sprachen und ich da meine Einwände hatte, thematisiert haben. Ich suchte nach einem Zitat von Jean Genet. Das Zitat betraf den Punkt, als er begann, überhaupt Literatur zu schreiben. Vielleicht für die Jean Genet kennen, ist ein Schriftsteller gewesen, der eigentlich überhaupt nicht zum Schriftsteller irgendwie prädestiniert war. Also Heimkind, Landstreicher, war Dieb, hat sich prostituiert, ein Krimineller, viele Jahre im Gefängnis verbracht und dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 39, 38 war, wegen wiederkehrender Vergehen, glaube ich, sogar lebenslänglich gekriegt hat. Also was genau er auf dem Kerbholz hatte, weiß ich nicht. Und es gab dann eine Initiative von französischen Schriftstellern, ihn da aus dem Gefängnis zu holen. Das ist auch tatsächlich geglückt, dass er ist ein sehr berühmter Schriftsteller geworden. Ne? Und es gibt ein Interview von 1976 mit dem Schriftsteller Hubert Fichte, wo er ihn fragt, wie sind Sie denn eigentlich zur Literatur gekommen? Und er sagt, ja, ich war im Gefängnis und vielleicht soll ich zwei Dinge erzählen. Zwei Dinge sind passiert. Das erste war, es wurden Bücher verteilt worden im Hof, im Gefängnishof. Und er hatte kein Interesse daran und weil er kein Interesse hatte, musste sich vordrängen, war noch ein Buch übrig und das war Proust. Wie heißt das? Im Schatten junger Mädchenblüten auf Französisch. Und er gesagt, oh Gott, wird schon schön scheiß langweilig sein. So hat er gesagt, scheiß langweilig.
Die Langeweile wieder, darf ich
die
das
Langeweile,
anmerken.
Ja, aber war hier negativ gemeint, nicht als Jouissance. Und dann sagt er in diesem Tür, ja, und dann habe ich den ersten Satz gelesen, der war sehr lang. Und danach habe ich das Buch weggelegt, nach diesem ersten Satz. Danach war ich ganz ruhig und ich wusste, jetzt wird alles gut. Und dann musste er sich den ganzen Tag davon erholen, von diesem einen Satz, der eine halbe Seite lang. Ich habe den Satz nochmal nachgelesen kürzlich. Das ist vollkommen belanglos vom Inhalt.
Ich wollte auch gerade sagen, also ich zögere gerade auch zu sagen, dass was du gerade Roland Barthes vorgeworfen hast, das ist natürlich dann auch ein sehr kultivierter, aus einer kultivierten Position sozusagen die Forderung gestellt wird, die Sprache abzuschaffen. Natürlich in der Sprache zu Hause sein, und das ist das einzige Mittel und auch das einzige Lustmachende für ihn. Ja. Also irgendwie, irgendwas nimmt man ihm da nicht ab.
Genau.
Und genauso würde ich bei Genet sagen, das ist dann schon der spätere Autor, der dann spricht und wahrscheinlich diesen Zeugungs- und Ursprungsmoment irgendwie romantisiert.
Auf alle Fälle.
Weil dann ausgerechnet Proust, ne? Also bei sowas werde ich ein bisschen misstrauisch, weil man sozusagen solche Erweckungserlebnisse gibt es ja, sind oft in der Literatur verarbeitet worden oder oft werden sie sozusagen so als normative Forderungen in die Zukunft projiziert. Also man müsste den Leuten doch nur die Bücher zu lesen geben. Dass es mehr braucht als einfach nur einen einzelnen Satz, einen großen, tollen, von einem berühmten Schriftsteller formulierten einzelnen Satz, ist auch völlig klar. Das hat sehr viel damit zu tun, wie ist man aufgewachsen, sagen einem Bücher, also ist man sozusagen empfänglich für Bücher im Raum, also diese ganze soziale Distinktionsgeschichte und so, die würde ich da, ich glaube, die spielt eine viel größere Rolle, als man denkt. Es gibt diese Erweckungssätze, glaube ich, nur in bestimmten Kontexten. Und dann werden sie natürlich, dann sind sie irgendwie auch schon Stereotyp. Ich glaube, das ist das Problem für mich. Die Erweckung durch einen Satz ist ein Stereotyp.
D'accord. Ich bin mit dir da einverstanden, dass das man auch als Mythos lesen darf. Mhm. Dennoch haben Mythen Wirkung. Und natürlich, Sartre hat dann ja auch eine Art Biografie über Genet geschrieben, der hat, glaube ich, 700 Seiten, um zu erklären, wie das zu diesem Schriftsteller gekommen ist. Also es kann natürlich nicht dieser Satz sein. Da müssen natürlich viele, viele andere Dinge mit. Ich will aber nur weil wir auf der Rauheit ja so ein bisschen rumreiten, das war nur eine Vorrede dazu. Er selbst macht da keine Schlussfolgerung daraus, aber dann gibt es eben diese zweite Stelle, wo dann eben der Hubert Fichte ihn fragt, ja, und wie kam das jetzt zu dem Schreiben? Und er sagte, ja, es war Weihnachten und er hatte Postkarten gekauft und hatte an Freunde und Freundinnen Brief und Postkarten verschickt. Und dann hat er eine Postkarte und dann sagt er, ja, und die auf meine Bildpostkarte auf der Schreibseite fiel ihm auf, dass der Karton so rau war. Und diese Rauheit hat ihn jetzt inspiriert, jetzt nicht den normalen Weihnachtsgruß zu schreiben, sondern das schildert er so. Ich habe dann geschrieben über diese Rauheit dieser Karte und über den Schnee, der draußen liegt. Also das Weiß nehme ich an, das Weiß des Kartons, das Weiß des Schnees. Und es war und das hat er dann an eine Freundin geschickt in die Tschechoslowakei. Und er sagt, das war der Beginn des Schreibens. Und das würde ich als ein Beispiel auch sagen, dass da, ob das jetzt durch Proust initiiert ist oder nicht, ist vollkommen egal. Aber dieser Moment, Genet merke, dass ich jetzt anders schreibe als vorher. Ich bilde jetzt andere Sätze, ich bilde auch anderes Denken, ich forme die Sätze anders, anderen Klang. Und da passiert etwas. Und das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kenne die Postkarte nicht, er hat noch nicht die dich vorgelesen und wisst wahrscheinlich auch nicht mehr den Inhalt, erinnert sich eben nur. Aber das ist das, was du mit diesem Diktum ja auch andeutest. Als Schreibender oder vielleicht sogar manchmal als Sprechender, das ist, glaube ich, eher selten, passiert das, wo man sich selbst beobachtet, dass da etwas passiert, dass man heraustritt, indem man sonst Sprache benutzt. Das kann man vielleicht auch trainieren oder vielleicht fällt es einem auch zu manchmal, wie auch immer. Aber es muss diesen Moment geben, dass ich von außen auf mich selbst schaue. Ach. Da ist was, was jetzt was macht.
Ja, und jetzt hast du ja gerade sehr schön gesagt, dass die Rauheit des Sinns, wie ich es genannt hatte, die in der Rauheit selber besitzt, weil ich diesen Begriff ins Spiel gebracht hatte, ohne überhaupt zu wissen, was ich damit meine. Und jetzt kann ich genau das, was du gerade beschrieben hast, mit diesem Begriff machen. Nämlich, du hast mir von der Rauheit dieser Postkarte erzählt. Und einfach das Wort Rauheit hat mich natürlich an die Rauheit der Stimme denken lassen. Und daraus ist dieser Arbeitsbegriff, sage ich jetzt mal, Rauheit des Sinns entstanden. Und letztendlich ist es ja einfach nur derselbe Signifikant. Und trotzdem Sprache funktioniert ja so, dass wir Dinge benennen und die gleichen und über den Signifikanten über Worte Dinge miteinander zusammenbringen, die eigentlich leicht verschieden sind. Und dadurch können wir durch die Sprache immer eine leichte Verschiebung produzieren. Also in dem Bruce Fink beschreibt es sehr schön, für die warum die Sprache für die Psychoanalyse so wichtig ist. Er nennt das Beispiel, dass wenn jetzt ein Analysanten von ihm das Blau der Augen seines Partners ihn an das Blau der Augen seiner Mutter erinnert, dann sind diese Empfindungen eigentlich nur über den signifikanten Blau verbunden, weil das Blau der Augen der Mutter wird nicht das gleiche sein wie das Blau der Augen des Partners oder ein anderes Blau. Was aber gleich ist, ist sozusagen, dass man denselben Signifikanten dafür benutzt. Und dadurch ermöglicht es uns, die Sprache Zusammenhänge herzustellen und damit aber auch Verschiebungen zu ermöglichen, weil man dann was damit hat, womit man arbeiten kann. Jetzt ist irgendwie was ganz Ähnliches passiert in diesem Beispiel. Du hast mir von der Postkarte erzählt, von der Rauheit, und ich habe an die Rauheit der Stimme denken müssen und habe einfach nur über diesen Signifikanten taste ich gerade vor, oder wir tasten gemeinsam sozusagen, ob da was dran ist. Aber die Sprache ist uns eigentlich gerade selbst, ist uns eigentlich schon noch voraus, oder vielleicht holen wir sie auch gar nicht ein. Und das ist aber sowieso meine Auffassung der Sprache, vielleicht auch aus der Kunst kommt. Und das wird dir, glaube ich, ähnlich gehen, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, was man da macht, ne? Also man hat manchmal das Gefühl, die Worte sind eigentlich schon da, und dann versucht man, die einzuholen. Und das ist eben auch kein expressiver Zugang zur Sprache. Also ich habe einen Gedanken und den drücke ich aus, sondern eigentlich sind die Worte schon da, und wir müssen Sinn um sie rum basteln. Ne? Mhm. Und das könnte man zum Beispiel mit der Rauheit des Sinns weiterdenken.
Auf alle Fälle, ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, man könnte natürlich erstmal sagen, gut, das ist jetzt eine Metapher, und das hat, sag ich mal, die Sprach- und Literaturwissenschaft auch alles schon zu fassen versucht mit anderen Termini, ne? Also was die Poetisierung. Also, oder der Jakobson spricht ja auch dann von der poetischen Funktion, womit er meint, dass in dem Moment, wo ich die Sprache sehe, ich lese, dass sie gemacht ist, also wie sie auf sich selbst verweist wiederum. Aber das ist immer noch ein sehr formalistischer, ja, strukturalistischer Zugang. Und wie gesagt, deswegen stotter ich jetzt auch, weil wir jetzt die Lehre gewissermaßen berühren, auch die hinter diesem Rauheit ist. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, weil es eine Metapher ist und ich nicht poetische Funktion sage, ich nochmal anders angefeuert bin, danach zu fahnden, was es sein könnte. Ich finde es ganz interessant. Ich hatte gerade gestern noch eine Passage bei Hans Blumberg gelesen, wo er zur Frage des Begriffs und der Idee da über Kant was entwickelt und sagt, ja, dass die Idee etwas anderes als der Begriff. Und er von der sehr klassischen Begriff ausgeht, nämlich sagen eine an Anschauung geschulte Abstraktion. Und wo er dann aber sagt, ja, es gibt aber eben Ausdrücke, nennt er das, und man könnte auch sagen, das sind vielleicht auch die Metaphern, die so nicht funktionieren, die aber uns sozusagen auf den Weg schicken. Ne? Wir brauchen diese Ausdrücke, die auf etwas deuten, und wir wissen aber noch nicht, auf was. Also sie bringen uns in Bewegung. Und wenn wir glauben wollen, dass wir doch in der Lage sind, etwas zu erfinden, ich glaube, du sprichst manchmal auch von der Neuheit. Auch Barth spricht von der Neuheit. Ihn interessiert das Neue. Dann funktioniert das nicht, indem ich einfach nur Sprache zerhaue, sondern wie du, glaube ich, das richtig sagst, ich muss Verbindung herstellen. Und das ist nochmal auf den Hoffmannsthal zurückzuführen, auf die Szene, wo der Chandos sich so verliert in diesen Details. Er kann nicht kontiguitär mehr, er funktioniert nicht mehr kontiguitär, um das sozusagen mit Jakobson zu sagen. Er kriegt keine Verbindung mehr hin. Also, und das ist die Frage. Weil die Welt ihm zersplittert erscheint, weil seine Sprache zersplittert ist. Aber Wurst, also es kommt aufs Gleiche hinaus. Und deswegen würde ich sagen, auch mit dir, ne? Also da gibt es so eine Offenheit, die kann ich aber erstmal nur mit Sprache erfassen. Und Barth macht, natürlich können wir sagen, versucht das auch, indem er das immer wieder umkreist. Aber ich finde, es gelingt ihm sehr gut in diesem Fotobuch. Also es gelingt ihm nicht in die Lust am Text, um das nochmal, meine Kritik nochmal nachzupfeffern. Aber wir wollen da nicht darauf verharren. Also wo er wirklich ein Bild ganz genau anguckt und dann kommen auch Erinnerungen zum Beispiel, ne? Wie du das mit der Psychoanalyse gesagt hast. Ne? Ich sehe dieses Foto mit diesem Weg, mit dieser ungepflasterten Straße. Ich kenne das aus meiner Reise nach Rumänien. Ne? Und plötzlich kommen da auch Erinnerungs- und Affekte da. Ne? Da hat er was erlebt. Ne? Und das...
Aber es geht, glaube ich, ja, sehr weit über die Erinnerung hinaus.
Auf alle Fälle.
Also die Bilder oder vielleicht um es kurz zusammenzufassen in die helle Kammer ist eben Versuch anhand von Fotografien das zu isolieren, was an einem Bild oder zu beschreiben, was einen ihn persönlich an einem Bild trifft, besticht sozusagen. Letztlich ist es aber was, das sagt er von Anfang an, dass er gar nicht in Worte fassen kann und trotzdem will er diesen Versuch starten. Also es ist eigentlich von Anfang an ein Versuch einer Phänomenologie der Affekte, ne? Oder einer Wissenschaft, wie er sagt, die zum Scheitern verurteilt ist, weil sie beim Kleinen anfängt, beim individuellen Detail und trotzdem will er dem sozusagen nachgehen und versuchen, ob er über dieses individuelle Detail dann doch was Größeres aussagen kann. Und ich glaube, dir gefällt die helle Kammer wahrscheinlich besser oder du kannst mehr damit anfangen, weil es sehr nah am Beispiel ist. Also er geht wirklich, er bespricht wirklich Fotografien. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass in die Lust am Text dir das ein bisschen fehlt, ne? Er nennt kaum Beispiele. Er bleibt ja eigentlich zu abstrakt.
Deswegen nenne ich das mit diesem bösen Wort propagandistisch, genau. Ja. Ja. Gut, man kann das auch anders bezeichnen, aber es ist natürlich genau richtig, weil mehr noch, er sagt alles aus in diesem Foto. Er sagt, ja, mich trifft das und das löst etwas aus, eine Melancholie. Er spricht über die Affekte, aber eben nicht nur. Er kann eben auch immer noch mal, ich habe jetzt dieses Beispiel Erinnerung gesagt, ne? Es gibt aber auch so, es ist dann irgendein, aus einer Fotografie des 1900 ein Haus zu sehen. Möchte ich darin wohnen? So ein Satz. Nein, nicht unbedingt. Aber er macht sich Gedanken darüber, ne? Dass da passiert auf der Ebene der Imagination was. Und das ist ja auch sein Punkt. Er hat das ja auch, glaube ich, vorne Sartre gewidmet, interessanterweise. Das Imaginäre. Ne? Also er will sozusagen das symbolisch verlassen und geht auch dann ins Imaginäre. Er ist da sozusagen Lacanianer gegen Lacan in gewisser Weise. Das ist schon so.
Ja, solche Sätze sagt er, wie will ich in diesem Haus wohnen und sowas, aber das sind für mich eigentlich eher so hilflose Versuche, wo er sagt, das reicht eigentlich nicht aus, weil letztendlich sind es dann doch immer irgendwelche Details in den Fotografien, von denen er dann einfach nur sagen kann, das ist es, das besticht mich, aber er kann nicht sagen, warum es ihn besticht. Und so wie du das jetzt gerade beschreibst, klingt es so ein bisschen, als erkenne ich etwa was darin wieder, was ich von früher kenne, also eine Erinnerung, oder ist es im Bereich meiner Imagination, möchte ich gerne in diesem Haus wohnen. Und doch deckt es das ja nicht ab. Ne? Also es ist nicht in sich hinein lesen in das Bild oder sich wiederfinden in dem Bild. Es ist ja oft gar nicht das Haus, also es ist da ja dann oft ein ganz am Rande gesehenes Detail und ja, eben nicht das Haus, sondern es könnte dann irgendwie der Giebel sein des Hauses.
Ja, und die Schnalle am Schuh ist das zum Beispiel. Genau, oder ja. der sind bei ihm auch immer wiederkehrend die Hände.
Und deswegen vielleicht eben nicht imaginär, also zum Beispiel, also weder im Lacanischen Sinne von der Ganzheit, ne, dass er das als Ganzheit erfasst, noch in dem alltagssprachlichen Sinne von, er imaginiert sich da hinein. Es ist, ich weiß nicht, ob ich es im Imaginären anordnen würde. Jetzt muss ich natürlich sagen, wo ich stattdessen
an. Ja gut, wir wollen jetzt wieder Lacan-Philologie betreiben, noch irgendwas Barth-Philologie, aber ich meine imaginär, dass innere Bilder entstehen. Ich bin nicht ganz einverstanden, was du damit meinst, damit einverstanden bist, du sagst, das ist hilflos. Das würde ich nicht als hilflos bezeichnen. Die Tatsache, dass er es aufschreibt, besagt etwas. Und auch, dass das nicht hinreicht, um das es geht. Das ist so. Und trotzdem sagt er es. Und warum widmet er das Buch Sartre, gegen den er mal angetreten war? Ja, also eine das ist doch, doch wirklich, das würde ich ernst nehmen.
Ich würde dir insofern zustimmen, weil du gerade von Erinnerung gesprochen hast oder von vom Imaginären, dass er darin was wiedererkennt. Also es trifft ihn etwas in diesen Bildern, was er wiedererkennt, aber er weiß nicht, was es ist, was er wiedererkennt. Mhm. Aber es gibt einen Moment des Erkennens. Mhm. Und was ich bei Barth total spannend finde, ist, dass dieser Moment des Erkennens, weil wir es vorhin von dem Neuen hatten, ganz oft eigentlich wie die Gegenfigur zu dem Neuen ist. Also dass sozusagen das Erkennen kann sein, dass ich was in dem Bild wiedererkenne, also in der Rezeption, aber das Erkennen wird oder Wiedererkennen wird auch dann wichtig, wenn er was Neues schaffen möchte. Also der Schriftsteller muss sozusagen den Moment erkennen oder das Wort oder den richtigen Satz erkennen als den richtigen Satz. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man, also um aus dem Stereotyp auszubrechen, um aus der Wiederholung auszubrechen und nur die Phrasen zu wiederholen, die einem geläufig sind, muss eine Kluft entstehen, muss was, ein Riss entstehen, in dem etwas Neues hervorgebracht werden kann. Und das, und so wie Roland Barth es beschreibt, klingt es ganz ähnlich, ist es eigentlich die gleiche Figur wie das Getroffensein, wie das Punktum in die helle Kammer. Also es begegnet einem etwas, wo man in dem Moment sagt, das ist es. Das ist immer der Ausruf, den er diesen Momenten beifügt. Es trifft mich etwas und ich sage, das ist es, Ausrufzeichen. Und dieses das ist es verwendet er für einerseits fürs Betrachten von Bildern, aber dann auch, und das nennt er dann Punktum, und aber an verschiedener Stelle spricht er von, verwendet er denselben Satz, das ist es, wenn er eigentlich über die Schöpfung spricht. Also, und das nennt er dann Satori, dass man feststeckt, in der Wiederholung gefangen ist, und dann kommt aber irgendwas, was die Wiederholung aufbricht, und das ist begleitet von demselben Ausruf, das ist es, und da wird es dann schöpferisch. Das finde ich eigentlich sehr spannend, wie Rezeption und Produktion eigentlich das Gleiche sind. Ne? Also es ist für ihn die gleiche Figur.
Ja, nur wie gesagt, das vermisse ich ein bisschen, dass ich nicht genau mitkriege, wo er Phänomene des Neuen wirklich benennbar machen kann. Er macht dann in der Lustantik verweist dann auf sonderbare Literaten, Soler und so, wo man heute nicht mehr sagen würde, das ist jetzt tolle Literatur. Ne? Das ist auch zeitgebunden, weil die etwas, eine Idee repräsentierten. Das würde ich sagen. Mhm. Da macht er sich bei Helle Kammer frei von solchen, sag ich, Vorgaben. Und das ist ja, man darf es doch mal sagen, auch weil es von, das ist ja auch gar nicht kritisch gemeint, also dieses Eingebettetsein in so ein avantgardistisches, in der avantgardistischen Kosmos, nicht, wo eben Bruch, Neuheit und Riss eine große Rolle spielen. Ich meine, im 1700, 1800 noch oder 1700 sicherlich war es ja eher darum getan, dass die bildenden Künstler und die Schriftsteller möglichst virtuos einer Poetik gerecht werden, also gerade nicht, ne, so in dem engen Korsett sagen, perfekt etwas erstellen. Ne? Das ist eben antimodern, aber so, das gab es eben auch mal. Ja? Also den perfekten Kontrapunkt zu komponieren und so. Und das ist eben in der Moderne nicht mehr so. Da zerfällt eben eigentlich alles.
Aber was ja aber auch wieder ein Stil ist und insofern ist es auch eine Ganzheit. Also, ne? Also ja, das Zerfallen, ja, oder das Zerstören ist ja natürlich auch einfach der Stil der Moderne. Deswegen ist es
ja,
Stil,
auch das weiß ich, man könnte sagen, es wird dann auch irgendwann hohl, weil ich mache einfach so kaputt und dann ist es, weil es kaputt ist, ist es irgendwie modern. Und so einfach ist es eben nicht. Die Umkehrung stimmt eben nicht. Ja. Weil ich etwas kaputt mache, ist es modern. Nein, Moderne macht vielleicht vieles kaputt, aber nicht jedes, was kaputt macht, ist modern. Ne? Zumindest nicht im ästhetischen Sinne. Kann ich was aufnehmen, was du gesagt hast mit dem, das ist es? Da gibt es, nochmal zurückkommend auf Sartre und Genet, was ich jetzt plötzlich alles miteinander verbindet, in dieser, ich sag mal, quasi Biografie von Sartre über Genet, eine wunderbare Stelle, wo er ganz kurz auf sein eigenes Schreiben zugeht und wo er beschreibt, dass er nennt das eine verbale Idee, dass er eine verbale Idee im Kopf hat manchmal, ein Gedanke gewissermaßen, der aber noch nicht, einerseits noch nicht fertig ist, aber gleichzeitig doch, er nennt das tatsächlich Musikrhythmus-Zäsur und eine Wortstellung ist richtig in seinem Inneren gleichsam alles gegeben, ne, so als ein Gefühl. Und er sagt es dann auch, es scheint so, als berührt er die Wörter. Es berührte er die Wörter. Also es ist so eine phänomenologische Selbstbetrachtung eigentlich. Und das kenne ich auch.
Und die Wörter sind aber noch nicht gefunden, oder?
Ja, das ist eben interessant. Doch, sind schon irgendwie gefunden. Und gleichzeitig ist es aber so ein und das kann er, muss er so ein bisschen umschreibend beschreiben, er hat ein Gefühl einer Ganzheit, einer sprachlichen Ganzheit, die da ist. Und an diese Satzganzheit ist auch ein Gedanke gebunden. Ja, es ist aber so auch ein inneres Bild. Es ist noch nicht gesprochen und ist noch nicht geschrieben. Also es ist wie wenn ich auf ein Bild schaue, ich nehme das Bild wahr.
So das liegt immer auf der Zunge, oder?
Es muss irgendwie was halb Bildhaftes sein. Er beschreibt es so. Und dann sagt er, ja, und dann, wenn man es dann aufschreiben will, dann geht's nicht. Dann fehlen mir die Wörter. Und er fängt darüber nachzudenken, wie ist es denn jetzt? Was ist es jetzt eigentlich? Da war ein Gedanke und irgendwie war der auch schon Sprache und dann ist er plötzlich weg und die Wörter fehlen einem. Und man kann ihn nicht mehr ausdrücken. Es stimmt alles nicht mehr. Das ist es nicht. Erst, es ist es im Kopfe und in der Realisierung ist es das nicht mehr. Und er sagte, komme ich nicht an die Gedanken ran? Und ich war da aber dran. Oder sind die Gedanken noch unscharf gewesen? Und deswegen war die Sprache auch unscharf. Das kann natürlich nicht mehr entscheiden. Das fand ich aber nochmal vor dem Hintergrund, dass du eben gesagt hast, das ist es. Interessant, dass es, glaube ich, an so einem Punkt, an so einem Heureka-Punkt, gleichzeitig auch der Punkt ist, wo es auch wieder wegkippen kann.
Ich bin überzeugt von, dass es das ist es, dass es eigentlich das Gleiche ist, wie das ist es nicht. Du weißt, dass ich mich in letzter Zeit damit beschäftigt habe, nämlich bei mir ist aufgefallen oder was mich irgendwie, ist eigentlich ähnlich wieder so, dass die Worte zuerst da waren oder ich in mich was angesprochen hat, ästhetisch, wie du das vorhin beschrieben hast mit den Worten auf der Seite von Thomas Mann, da springt einem was an, man weiß, da ist irgendwas, aber man weiß noch nicht was. Und in dem Fall war das, dass ich bei Roland Barthes immer wieder dieses Das ist es gefunden habe und dann bei einer Stelle in Lacan, Das ist es nicht. Und das ist im 19. Seminar und da beschreibt Lacan, wendet sich eigentlich gegen Wittgenstein, der gesagt hat, es gibt Dinge, die kann man nicht aussprechen, die gehören in den Bereich des Mystischen. Also es gibt was sich mit Sprache nicht ausdrücken lässt und Lacan sagt, nee, ich widerspreche, das Mystische, das gibt es, aber das zeigt sich in der Sprache. Alles zeigt sich in der Sprache. Also auch das Unausgesprochene zeigt sich in der Sprache. Und es gibt aber trotzdem natürlich etwas, was die Sprache nicht sagen kann, aber sagen will. Und deswegen ist man unaufhörlich quasi in so einer Dynamik, nicht gefangen. Gefangen ist ein zu negatives Wort, aber es wird von der Dynamik bewegt, das Sprechen, die eigentlich unaufhörlich sagen muss, das ist es nicht. Das ist noch nicht das richtige Wort. Ich habe es noch nicht gefunden. Das ist es nicht. Und als ich das gelesen habe, das ist es bei Roland Barthes und das ist es nicht bei Lacan, habe ich instinktiv gedacht, die meinen doch eigentlich das Gleiche.
Ja.
Das ist, das, also das ist ein, das, das ist es nicht, ist das, das ist es von Roland Barthes. Da wird irgendwie was sichtbar und deswegen ist es gerade schön, dieses Beispiel, das du anbringst, von Sartre war das, ne?
Sartre.
Genau. Dass man fühlt, da ist was, das ist es, aber man versucht es auszudrücken und man kann eigentlich nur scheitern, also ist es das nicht. Und ich glaube, erst dadurch, dass es den Moment des Wiedererkennens gibt, der quasi die als Gegenseite hat, ein Ungenügen, gibt es sowas wie eine Bewegung in der Sprache oder eine Dynamik, die Sprache überhaupt bewegt. Psychoanalytisch würde man jetzt wahrscheinlich von Begehren sprechen, ne? Also gibt es da ein Begehren, was zu sagen, was eigentlich immer scheitern muss und dass es aber angetrieben wird davon. Aber ein Begehren gäbe es nicht ohne die Hoffnung, dass da was ist und vielleicht auch ein Wiedererkennen. Aber ein Begehren würde auch stillstehen, wenn man nicht ständig frustriert werden würde, dass es das eben nicht ist.
Ja, ja, ich würde auch mich da auf die Seite der Psychoanalyse schlagen sagen, aus dieser theoretischen und vielleicht auch aus einer Erfahrungsperspektive sagen, ja, das leuchtet mir sehr ein, diese Unendlichkeit der Suche. Es gibt etwas, was mich schon länger bewegt und Ich hatte dir dazu auch schon mal was im Privaten gesagt. Und ich erinnere mich nicht, dass du aber was mal zugesagt hättest. Und zwar, weil du Psychoanalyse sagst und wenn wir nicht nur da jetzt das theoretische, die theoretische Konstruktion darauf verstehen, sondern auch die Praxis, die also ja davon ausgeht, dass wir gemachte Subjekte sind. Wir haben etwas in uns abgeladen, wir haben Erfahrungen gemacht, bewusste Erfahrungen, unbewusste Erfahrungen, frühkindliche Erfahrungen, die wir teilweise nicht verstehen, die wir nicht mehr erinnern, die wir manchmal erinnern. Und ich habe relativ spät gemerkt, dass in meinem akademischen Tun Dinge da einfließen, die etwas zutiefst mit meiner Subjektivität zu tun haben. Also es sind immer noch, würde ich behaupten, jetzt keine Bekenntnistexte, sondern ich setze mich mit einer Materie auseinander. Vielleicht aber, ich könnte es jetzt an diesem Oralthema exemplifizieren oder auch in diesem anderen Buch, was ich da... Also ich hatte wann war das, glaube ich, 2018 ein Buch publiziert, Ikonografie des Bombenkraters. Das war auch eine Inspiration von einem Freund, der, ein lieber Freund in Hamburg, der dem aufgefallen ist, dass wenn in den Nachrichten von Terroranschlägen berichtet wurde, immer Bilder waren, wo ein Bombenkrater gezeigt wurde. Also da, wo die Bombe explodiert war, in dem Fall von einem Terroristen oder einer terroristischen Gruppe. Und er sagt, du bist mir aufgefallen. Dann habe ich das mal nachgeforscht und dann fand ich tatsächlich in der Bildsuche Hunderte von diesen Bombenkraterbildern. Also Bilder, die nur ein Loch zeigen. Fand ich erstaunlich. Ich habe so einen kleinen Aufsatz geschrieben und dann später das weiterverfolgt. Und habe dann ein Buch geschrieben, was dann im Ersten Weltkrieg beginnt. Dann Zweiten Weltkrieg, Atombombenversuche, Terrorbilder. Und jetzt habe ich noch irgendwas vergessen, aber ist egal. Jedenfalls habe ich das geschrieben, diese Bildwelt der Bombenkrater, diese leeren Bilder eigentlich. Und die haben verschiedene Funktionen in verschiedenen historischen Kontexten und auch von wem sie gemacht wurden, ist ja ganz klar. Aber was mir dann irgendwann auffiel, ist, dass meine beiden Eltern, das wusste ich schon, aber beim Schreiben war es mir nicht klar, beide traumatisiert sind vom Krieg. Mein Vater war selber noch im Zweiten Weltkrieg als junger Mann und er hat es mal gesagt, er hat nie was davon erzählt, dass ihm 9 Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Meine Mutter war in Bremen Kind und Jugendliche und hat die Bombenangriffe auf Bremen erlebt. Und dann habe ich mal nachgefragt, weil ich diese nicht mehr kannte, meine beiden Großväter waren beide im Ersten Weltkrieg. Also meine Vorfahren waren durchgeprägt von Krieg. Und ich habe mir das als totale plausible Konstruktion, vielleicht ein Mythos, dann hinterher gesagt, du, ich, Una, du hast das aufgeschrieben, was deine Eltern nicht sagen konnten. Ich habe sozusagen ihr Wort ergriffen. Ich weiß von meiner Mutter zum Beispiel noch, dass wenn im Fernsehen so Bilder waren, ob fiktiv oder real von Kriegspersonen, dann ist sie quasi rausgelaufen. Ich kann das nicht sehen. Mhm. Und als sie sagte, ja, ich hab da dieses Buch, warum hast du dieses schreckliche Thema? Und dieses, ne, ich habe die Wortsprachlosigkeit übernommen. So, ne?
Also die Frage, wie kommt es zu den Themen, bei welchen Themen sagst du, das ist es?
Ja, das ist es. Und es geht auch natürlich um die Konstruktion von Sinn, von dem wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Und nochmal mit Hinblick auf das ist es und die Psychoanalyse. Ne, und eben hast du es ja, so macht man das ja auch, sehr abstrakt gesprochen. Ne? Mich triert da, wie so ein Prozess da abläuft. Ja? Aber da ist nicht dein Subjekt, scheine ich auf, mhm. ne? wenn du so sprichst. Ne? Da, was du bist. Mhm. Und vielleicht weißt du das auch gar nicht und findest es auch vielleicht erst raus, vielleicht auch nie. Aber ich erzähle diese kleinen Episödchen, weil ich das auch auffällig finde ich im akademischen Bereich, dass da nie das eine Rolle spielt eigentlich. Wer spricht da eigentlich und warum spricht er über dies und jenes Thema? Mhm. Muss auch nicht sein, es geht um die Sache, aber es wird auch nie problematisiert. Das finde ich sonderbar.
Die Motive dahinter, ja. Also, war das jetzt eine Frage, was mich...
Ja, du sollst jetzt keine Bekenntnisse hier deiner Öffentlichkeit machen. Ja, aber mich interessiert sozusagen dieses hinter dieser Schicht des theoretischen Vokabulars, sozusagen, was dann doch sozusagen dieses Treiben ist so dieses, da ist so ein Kern des Ungekannten, des Halbgekannten, also wie bei Sartre. Ich habe da einen Satz im Kopf, der verfliegt aber auch und dann kommt aber wieder und dieses, ne, warum bist du Künstlerin geworden? Ne? Jetzt entwickelst du dich langsam zu einer Theoretikerin, also vielleicht hast du auch mal den falschen Weg eingeschlagen und das, du bist eigentlich was anderes, weil du was anderes begehrst.
Ja, ich habe, auch weil wir vorhin von Genet gesprochen haben und dass es da diesen Ursprungsmythos gibt, warum er anfängt zu schreiben, ne? Kascha Fodorkowski, die vor 3 Episoden hier zu Gast war, die ja selber Künstlerin ist, die liebt es, diese Ursprungsmythen bei Künstlern und Künstlerinnen zu sammeln. Also die fragt eigentlich alle ihre befreundeten Künstler und alle, wieso bist du Künstlerin geworden oder Künstler geworden? Und als sie mich das gefragt hat, ist natürlich nicht die erste gewesen, die mich das gefragt hat, interessanterweise antworte ich immer darauf, ich bin da so reingerutscht. Und das ist für sie sehr auffällig gewesen, weil sie meinte, normalerweise gibt es den Moment, ne? Also die Postkarte bei Genet oder Proust bei Genet. Oder es gibt, Kascha hat auch eine ganz tolle Geschichte, warum sie, die ich glaube ich auch erzählen darf, weil ich weiß, dass sie in ihrem Buch, das sie gerade veröffentlicht, vorkommt, also bald auch, also nicht privat erzählt ist, dass sie ein schüchternes Kind war, das sich in der Gesellschaft anderer Leute nicht so wohl gefühlt hat, im Gegensatz zu ihrem Bruder und sich immer unter dem Tisch versteckt und da irgendwas gemacht hat. Und die Mutter das vor Leuten gerechtfertigt hat mit "She's an artist". Und Kascha dann sozusagen meint, da ihre Rolle gefunden zu haben. Ne? Das ist für sie sozusagen dieser Satz, der schon da ist und der sie zur Künstlerin gemacht hat.
Das Gesetz der Mutter,
ja. Das Gesetz der Mutter,
ja. Da haben wir es wieder.
Genau.
Ja, ganz toll, ja.
Und bei mir ist es so, dass ich das meine, mich zu erinnern, und ich kann nicht sagen, ob das im Nachhinein stimmt, aber insofern ist es auch ein Mythos, den ich mir selber erzähle, dass ich, nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, nicht wusste, was ich machen soll und dachte, ach, ich fange mal an, Kunst zu studieren, wenn die mich überhaupt nehmen. Aber ich bin keine Künstlerin. Und dann, also ich bin dann in der Kunsthochschule aufgenommen worden und dachte aber die ganze Zeit und durch mein ganzes Studium durch, ach, ich mache das erstmal nur und dann studiere ich noch was anderes. Also, und das meine ich mit, ich bin da so reingerutscht, weil ich dann am Ende des Studiums mich als Künstlerin vorgefunden habe und wahrscheinlich aber diesen Mythos brauchte von, ich mache das ja gar nicht seriös, sondern ich mache das so nebenher, um dieser Sache eigentlich nahe zu kommen. Eine zweite Geschichte, weil du gerade die Bombenkrater-Geschichte erzählt hast, ist das, und daher kommt, glaube ich, so was Mystisches in meiner Familie, ist, dass mein Vater bei einem Alchemisten aufgewachsen ist, in entscheidenden Jahren. Also von 5 bis 9 wurde seine Mutter, die 5 Kinder alleine großgezogen hat, von dem Dichter und Alchemisten und Übersetzer Alexander von Bernus aufgenommen. Die konnten in Donaumünster in seinem Gartenhaus wohnen. Für diese 5 Jahre, und mein Vater war eben 4 Jahre alt und hat dort bis 9, glaube ich, gewohnt. Und Alexander von Bernus ist eine sehr interessante Figur, weil der in den literaten Kreisen abhing, aber auch sich mit dem Werk von Paracelsus beschäftigt hat, angefangen hat es zu übersetzen und zu praktizieren. Also er hat wirklich ein alchemistisches Labor betrieben. Und mein Vater ist über die Felder sozusagen gegangen und hat Mutterkorn für ihn auf den Feldern gesammelt und hat ihm assistiert. Und dadurch hat mein Vater mein Vater war Jurist, und trotzdem hat er immer so ein leicht mystisches Element behalten. Einfach in der, oder so ein spielerisch, vielleicht manchmal kokett mystisches Element, dass ich natürlich dann, in irgendeiner Weise wird es mich beeinflusst haben, und ich kann mir vorstellen, dass das dieses Durchlässige, mein Interesse für das Mystische, meine Auffassung von Kunst, wenn man das jetzt in einem Familienmythos einsortieren wollte, könnte man dort eine Verbindung machen, sagen wir mal so.
Ja, das finde ich schon bemerkenswert. Also dieser Alchemist ist ja gewissermaßen ein erwählter Großvater aus deiner Position. Ich hatte ja auch meine Großväter, die ich auch nicht gekannt habe, also ja, die Kriegsteilnehmer in dem Fall. Und das hier so konstruierst du es jetzt auch, so ein transgenerationeller Strom da eigentlich stattfindet, den du fortsetzt, ne? Zwar transformiert, aber ne? Also du hast ja eben dich so ein bisschen abfällig über die Ursprungsmythen da ausgelassen, aber sie funktionieren eben vielleicht doch. auch wenn man den Ursprungsideen nicht anhängen will. Das meine ich auch. Ne? Und das ist ja dunkel. Das ist ja sehr, sehr dunkel. Aber komischerweise fällt es dann, kann es auffallen manchmal. Es ist nicht so, dass es nicht da ist. Mhm. Du kannst diese Geschichte erzählen von deinem Vater, der wiederum in der Alchemistenküche da daheim war zumindest. Und das genau. sich fortgepflanzt hat.
Ja, und dann der Kontrast natürlich zwischen der, also weil wir vorhin von der Sprache als Gesetz gesprochen haben und auch der Sprachauffassung, wie Walter Benjamin das beschreibt, ne, die Sprache nach dem Sündenfall, die dann Mittel wird und Urteil wird und Medium wird und sich für ihn da irgendwie abschleift. Und für meinen Vater, könnte man jetzt sagen, hat er irgendwie beides repräsentiert. Ne? Als Jurist hat er ja natürlich die Sprache als Gesetz tatsächlich praktiziert. Und trotzdem gab es immer noch dieses mystische andere Element. Mhm. Und vielleicht, das ist jetzt spannend, das könnte ich jetzt als Mythos erstmal so behaupten, aber vielleicht ist das ja sinnvoll, dass mich genau das natürlich, also die Leute, die meinen Podcast länger schon hören, werden es wiedererkennen als Motiv, dass mich das Unsagbare und das Sagbare wahnsinnig fasziniert, ne? Oder das Mystische und dann das Symbolische, die Sprache als Gesetz gegen das Reale oder das, was man eben in nicht symbolisieren kann. Das kommt da irgendwie, das könnte man jetzt so, wenn man wollte, sagen, dass es da schon angelegt ist.
Mir leuchtet es total ein, also diese Konstruktion und auch deine vehemente Verteidigung von Roland Barthes, ne? Also das, weil du es da auch wieder siehst, gewissermaßen. Mhm. Es ist einerseits, wird er gehandelt als Zeichentheoretiker, andererseits benimmt er aber sich nicht so.
Ja, genau.
Also man könnte sogar so sagen, gut, wir halten uns jetzt ein bisschen vielleicht sehr an Roland Barthes fest, aber es ist vielleicht nur ein Beispiel für Weiteres, dass es jetzt mittlerweile meine Wahrnehmung, dass er mal Anhänger irgendwann wurde des Strukturalismus und auch sehr hardcore teilweise das betrieben hat, aber im Strukturalismus ja auch immer sozusagen dieses Moment der Differenzbildung ganz große Rolle spielt und dass er das quasi als Voraussetzung braucht, also fast so mal dieses hart strukturelle, um überhaupt auf diesen Gedanken zu verfallen, dass es das da etwas noch daneben oder darunter oder drüber gibt, wie man das jetzt topologisieren möchte. Ne? Also es ist quasi eine Voraussetzung davon. Das ist auch ein bisschen so meine Vermutung oder meine These da, dass aus dieser Strukturierung das Begehren entsteht. Dieses Begehren nach diesem anderen. Ne? Also
dem Dritten, ja.
Ich habe das jetzt auch in diesem noch nicht fertigen Buch auch mal parallelisiert mit dem Rousseau, weil man das da auch wieder auffindet, ne? Wo der Rousseau eben auch seine nicht auch, dann Barthes hat ja keine Ursprungsidee, aber der Rousseau eine Ursprungsfantasie hat, einen Ursprungsmythos konstruiert, wo die Sprache in die Welt kommt, um nicht die Welt zu erkunden, sondern um die Menschen in ihren Leidenschaften aneinander zu binden. Und diese Sprache, diese Frühsprache ist eben auch eine, die ist noch nicht voller Gedanken. Die tönt und sie ist noch Gesang. Und sie ist Rhetorik ohne Rede in dem Sinne, ohne schon überzeugen zu wollen, sondern Verbindung herzustellen. Und er beklagt dann, er lebt im 1800, Jahrhundert der Vernunft, der Aufklärung, dass das verschüttet geht unter dieser reinen Gedanklichkeit, unter dieser puren Welterkundung. Und das ist eigentlich der umgekehrte, das Gleiche macht Roland Barthes.
Genau, er sagt ja auch, wir müssen die Linguistik abschaffen, nicht abschaffen, aber wenn, dann brauchen wir noch eine andere Sprachwissenschaft, eine neben der Linguistik, die genau das...
Ja, mehr noch, also sein, was ich vorhin so ein bisschen kritisch, sein destruktives Verfahren, versucht all das auszutreiben, was Rousseau als Versündigung an dieser Ursprache sieht. Das ist also vollkommen spiegelgleich, könnte man sagen. Mhm. Aber was ich damit meine, ist, was mich jetzt interessiert, dieser Gegensatz von dieser, sagen wir, harten Sprache oder der glatten Sprache oder der Stereotypensprache, der konventionalisierten Sprache, die es aber fast braucht, um das andere sich ersehen zu können.
Ja,
wenn wir nur in dem einen oder nur in dem anderen wären, hätten wir nicht dieses
Dann wären wir in dem Dilemma von Chandos, ne? Also dann der ja auch daran leid, also der das ja verlernt. Also ich deute das ja schon so, du hast es als Psychotisierung gedeutet und ich würde dir eigentlich zustimmen, aber dass dieser Psychotisierung eigentlich erstmal eine Erkenntnis vorangeht, dass die Sprache Gesetz ist und dass die Sprache irgendwie Stereotyp und Gewohnheit ist, also ein Moment des Aufscheinens des wahren Charakters der benennenden Sprache jetzt mit Benjamin und dass danach ein Rückfall, ein Regress eigentlich in diesen in einer Art fortsprachlichen Zustand stattfindet. Und dadurch, das ist aber natürlich auch ein großer Verlust, weil aus der Sprache heraus, und das macht dann Hoffmannsthal wieder auf der Metaebene, aus der Sprache heraus kann man das natürlich wunderbar beschreiben, aber das wirklich zu verlieren, würde einen ja der Sprache berauben und damit auch aller Lust an der Sprache berauben. Und das ist natürlich, das macht Roland Barthes natürlich auch nicht. Also er bleibt natürlich in der Sprache, macht das von seiner sicheren, nicht sicheren, aber aus der Sprache heraus. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich diesen, ich kenne jetzt diese Interviews nicht, von denen du sprichst, aber ich kann mir das passt überhaupt nicht zu meinem Bild von Roland Barthes, dass er zerstörerisch an der Sprache arbeiten will. Dass er so wie ich ihn aber kenne, auch mit dem Neutrum zum Beispiel, wo er sich ja stark gegen Paradigmen, also Dualismen und so wendet und dann dem immer was, da will er immer eher was hinzufügen. Also ich sehe das ganz genauso, wie du sagst, er braucht die Struktur eigentlich, um sich davon absetzen zu können, aber für mich ist es ein hinzufügender Akt. Er sagt, wir brauchen was Drittes und kein zerstörerischer Akt, wir müssen die Sprache kaputt machen oder kleinschlagen.
Ja, ich würde auch eine Bewegung bei ihm sehen. Also von diesem frühen, von sagen wir 1970 bis über das Jahrzehnt hinweg, dass sich da was vollzieht. Und das Neutrum ist ja auch spät, ne? 78, 79 oder wann, ist das, keine Ahnung. Dass da was passiert ist, dass er sich selbst da müde geworden ist in seiner destruktiveren Haltung.
Ja.
Und die Aussagen in den Interviews sind so klar und so fast erschreckend, hart. Die passen irgendwie gar nicht zu ihm.
Ich lese ja vor allem, ich lese eigentlich nur den späten Roland Barthes. Mhm. Interessanterweise fallen mir so zwei Ähnlichkeiten auf. Ich sage immer, wenn ich über Roland Barthes spreche, der taucht bei mir schon oft auf, ich sage immer, dass er mich rührt. Das ist irgendwie das Wort, das ich mit ihm verbinde, dass Roland Barthes Texte rühren mich. Und das hat ja eigentlich, ist ja diesem Punktum total verwandt. Ne? Da trifft einen was, der berührt mich einfach. Und in die Lust am Text spricht er wiederum über Autoren oder Texte, die man nicht heranzieht, die man nicht heranholen muss, sondern die eigentlich immer da sind. Und er nennt Proust. Und er kennt irgendwie einerseits an, dass natürlich Proust in der französischen Literaturgeschichte, bla bla bla, das braucht man natürlich. Und man könne ihn jetzt bei jeder Gelegenheit heranziehen. Aber für Roland Barthes ist er so nah, dass er irgendwie sowieso immer da ist. Und mir geht es eigentlich so ein bisschen so mit Roland Barthes, dass der, deswegen taucht er natürlich auch ständig im Podcast auf, weil er, der späte Roland Barthes, weil der eigentlich immer da ist. Ne? Und der strukturalistische Roland Barthes interessiert mich eigentlich bisher nicht, aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es dann im Rückblick, ne? So wird das dann interessant. Aber ich lese Autoren eigentlich nie biografisch. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn du wenn du Bücher und Autoren, das machst du ja sehr sorgfältig, eigentlich immer die in ihren Zeitkontext einzuordnen, dass du dann sagst, ah, Christel war und Roland Barthes, die waren doch alle am gleichen College oder so. Und da, das hat natürlich was, weil man dann gewisse Gedankenfiguren wiedererkennen kann und kontrastieren kann und so. So lese ich überhaupt nicht. Also das weder chronologisch noch biografisch noch geschichtlich. Ich bin dann doch immer sehr an dem einzelnen Text dran.
Ja. Das ist schon mein Ansatz, dass ich das versuche, doch das irgendwie zu kontextualisieren.
Ja.
Das sind natürlich auch diese konstruktiven Geschichten und das fand ich deswegen auch nochmal, wir kommen ja immer wieder jetzt zu dem Hoffmannsthal, zu diesem Satz, den ich zitierte, wo eben der Chandos eben dieses Vorhaben hat, die Fabeln und die Mythen aufzuschließen.
Ja.
Und das ist ja eine sonderbare Tätigkeit, die ich ja auch dauernd betreibe. Und man kann jetzt sich darüber unterhalten, also nach welchem Verfahren man vorgeht. Und man könnte sagen, was du machst so eine Art Close Reading. Ne? Ich nehme den Text vor und vertraust dem, was er in dem Moment dir sagt. Ne? Und sozusagen als jemand, der eher kulturwissenschaftlich so orientiert ist, wird immer gucken auch, sagen, wo steht da jemand gerade gegen etwas, mit etwas Und das ist dann doch schon für mich, das war auch gerade jetzt, weil ich ja ewig nicht mehr Barth gelesen habe, doch wirklich erstaunlich, wie eng in den 70er Jahren eben diese Produktion von Jules Christophe, von Roland Barth und von Lacan so eng beieinander sind und gleichzeitig dann doch auch wieder wichtig ist, wo sie auseinanderstreben in Details, die ich dann doch, wo ich dann doch meine Interessen dann verteile. Ne? Und ich bin dann eher bei Jules Christophe insgesamt von den dreien, was das Theoretische betrifft. Mhm. Nicht, was das Schriftstellerische betrifft. Da ist mir Roland Barth am nächsten, mhm. also als Textproduzent. Obwohl die späte Christophe ist ja auch, hat sich dann ja auch, dieser Text, die Revolution der politischen Sprache ist auch, hat auch was extrem Ideologisches, indem er gegen Ideologie angeht. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Und ja, und Lacan, es ist ja dann auch ein prekärer, wie ich finde, prekären Weg, den er dann zum Schluss gegangen ist, auch mit seiner Annäherung an Joyce, was ich sehr schwierig finde. Nicht nur schwierig zu verstehen, sondern auch schwierig im Sinne von problematisch, was er da aus der Psychoanalyse dann macht. Aber es ist ein anderes Thema. Man kann sagen, er übertreibt die Rauheit, die Aufrauung der Psychoanalyse meiner Ansicht da. Aber das ist jetzt nur eine Anspielung, die können wir auch wegschneiden.
Nee, das lassen wir alles drin. Und ich merke gerade, aber dass meine Stimme total rau wird.
Ja, ich trinke die ganze Zeit, du nicht. Und,
Ich trinke auch die ganze Zeit, aber ich hatte die ganze Zeit schon dieses heisere Gefühl auf der Stimme und dachte, und jetzt fällt mir erst auf, dass es ja perfekt passt. Okay.
Du sprichst noch ein Schlusswort?
Ja, also mit rauer Stimme verabschiede ich mich. Nee, mit rauer Stimme sage ich vielen Dank, Gunnar.
Sehr, sehr gerne.
Dieses Gespräch hat viel Lust gemacht und wenig Schmerz bereitet. Also wir haben die Schmerzseite zumindest in der Ausführung irgendwie nicht richtig...
Das stimmt jetzt, wo du es sagst. Man hätte sie thematisieren können. Das haben wir nicht getan. Das
nein, ich meinte, in der Durchführung hat es keinen
Schmerz. Da schon gar nicht, nein. Aber wir hätten sie thematisieren können, das haben wir nicht gemacht. Ich werde nur gestreift.
Angedeutet, gestreift, ja. Genau.
Okay, danke dir.
Danke.